Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato.
Schönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend da draußen an den Vox-Empfängern. Hier ist beim Imperator nichts Neues, euer Golden Age Warhammer Lore Podcast. Wir sind heute in ziemlich fetter Besetzung, quasi Vollbesetzung, auch wenn einer davon Gast ist. Und zwar haben wir den lieben Skriptor Peter eingeladen. Hallo!
Was geht? Vielen Dank für die Einladung.
Moin Lukas.
Jawohl.
Herzlich willkommen. Genau, heute Hühchen Nico ist auch noch mit am Start. Wen haben wir noch an Bord?
Grabowski, moin.
Hey.
Und Wächter der Dunkelheit, Dennis. Wächter. Warum Wächter der Dunkelheit, werdet ihr euch fragen. Ja, wie schon angedroht, wir sprechen heute über die Dark Angels. Ich habe oft gehört, dass Dark Angels als mit der langweiligste Orden zählen sollen, finde ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich mag den Look. Das waren damals so mit die ersten Space Marines, die mir im White Dwarf so wirklich auffielen. Ich finde die geil, coole Nachfolgeorden. Aber da ich selber quasi gar keine Ahnung von Dark Angels habe, weil ich mich da nie mit beschäftigt habe.
Weil du die so gut findest.
Ich weiß gar nicht, wie es mit dem Rest hier so aussieht. Ja, weil ich die so gut finde. Nee, es gibt einfach so viele andere, die ich halt
besser,
auch gut finde,
wo
ich mich
findest.
Erstmal mit. Meine Zeit ist ja leider endlich. Genau. Und ich weiß ja gar nicht, wie es bei euch aussieht, ob ihr da Fachmänner sind, aber da habe ich ja mal gedacht, dann fragen wir doch mal den lieben Skriptor Peter. Weil der hat ja auch als einziger von uns, glaube ich, eine Dark Angels Armee überhaupt.
Richtig.
Ja, das stimmt. Ja, Dark Angels waren nicht meine erste Liebe. Meine erste Liebe waren die Black Templars. Aber war dann so das erste, die erste ernste Sache vielleicht. Ich bin mit Dark Angels wieder ins Hobby eingestiegen. Hab dann 40k, hab da aber nie so richtig was gemacht. Und jetzt seit irgendwie, ich weiß gar nicht, fast 2 Jahren, glaube ich, habe ich eine Dark Angels Horus Heresy Armee.
Wow. Ja, und die finde ich auch schon großartig. Und ich glaube, bei uns in der Hobbygruppe gibt es noch einen weiteren Dark Angels Spieler, allerdings nicht in der Horus Heresy Abteilung. Und ich weiß auch gar nicht, ob er das bislang jemals, obwohl einmal hat er sie auf jeden Fall schon mal ins Feld geführt. Und zwar unser lieber Balin, der hat nämlich auch im wirklich wunderschönen Oldschool grün-beige Schemata die in 40k-Variante bemalt. Liebe ich, großartig. Und ja, wie gesagt, Grüße gehen raus, Balin. Wir lieben dich.
Süß.
Ja, oder?
Liebe Grüße.
Voll.
So, jetzt aber die Frage, wo es wirklich auf ankommt. Wie viele Punkte?
Ich würde sagen so, also, ja, so bummelig 4000 wahrscheinlich. Und ich habe wahrscheinlich noch mal so 1500 gerade in der Mache.
Sehr gut. Stabil.
Also viel Infanterie, wenig Panzer bisher.
Ja, da hat jemand Bock, das hört man schon.
Und natürlich auch, also nicht natürlich, aber thematisch aufgebaut um den Dreadring. Da werden wir später wahrscheinlich noch zu kommen.
Ja.
Und ja, es ist einfach eine absolute Freude, weil, ach, keine Ahnung, ich finde, es ist ein cooles Farbschema. Die Geschichte ist cool. Sind super variabel zu spielen. Also man kann damit halt fast alles machen, würde ich behaupten. Außer Traitor sein, das geht natürlich nicht.
Nee, aber ich fände es ja total, also ich würde ja sehr gerne mal meine Iron Warriors gegen dich ins Feld führen. Und ich fände es eigentlich nur sehr lore-gerecht, wenn, keine Ahnung, du kaufst irgendwie deine Armee zusammen und für, sagen wir mal, ein Viertel der Punkte kann ich dir Kriegsgerät abnehmen und das dann selber spielen. Weil du mir das halt vorher einfach überreicht hast.
Das ist dann quasi eine Schenkung gewesen.
Ja. Ey, wenn du diese Waffen kitbashst, dann können wir das so machen.
Ja, fände ich gut. So ein, ich wollte ja ich habe ja immer noch ausstehen, dass ich hier den so einen Ordinatus mal bauen muss. Dann kriege ich den halt einfach umsonst.
Ja.
Finde ich cool.
Ja, das hört sich
doch gut an. Was mich gerade noch interessiert, ja, vielen Dank. Lukas, ich weiß nicht, ob ich dich schon mal gefragt habe, ich glaube nicht. Hast du auch das Primarchenmodell?
Nee.
Also den Forge World Otto, ich meine jetzt nicht hier den 40k.
Nee, ich habe beide nicht. Beide
okay,
nicht.
Weil ich fand schon immer tatsächlich, dass das Forge World Modell von Lionel Johnson, das, also ich finde das ziemlich geil, das sieht ziemlich stabil aus, wie er da so mit seinem Zweihandschwert so im Anschlag gerade da, also auf der Diorama-Base zumindest, so einen Nightlord auseinanderkloppen will. Das ist, ich finde das sehr imposant. Der ist auch nicht so hart überladen tatsächlich. Ich finde ihn ganz geil. Hätte ja sein können, dass du den so als Fan auch hast.
Ja, also ich finde das Modell ist auch ziemlich cool. Mhm. Ich bin ja oftmals gar nicht so ein Fan von diesen überdynamischen Posen irgendwie, weil die dann immer nur so aus einem Winkel richtig geil funktionieren. Ja,
schon, aber so als, also ein Ding so zum Hinstellen so, finde ich schon ganz geil.
Ich finde, ja, genau. Also ich finde, der hat eine ultra, ultra, ultra schöne Rüstung.
Voll.
Also die Details da dran, das ist fantastisch. Ja.
Oh ja.
Die. Und ja, wahrscheinlich irgendwann will ich den mal haben, aber ich möchte halt nicht mit Primarchen spielen.
Nee, muss man ja
und,
nicht.
Bis jetzt habe ich halt viel bemalt, mit dem ich auch spielen wollte. Ja. Und deswegen war da immer eher, beziehungsweise ich habe noch nicht mal alles bemalt, mit dem ich gern spielen wollen würde. Und
das ist allen bestimmt so.
Deswegen ist da der Fokus noch nicht so okay. drauf. Aber ja, das Modell ist cool. Ich muss auch sagen, ich finde das 40k-Modell ist tatsächlich auch ganz nice.
Also, ja, also im Vergleich gehe ich...
Beide Bombe.
Ja, schon so, aber im Vergleich so finde ich da schon, also das Forge-Modell holt mich weitaus mehr ab. Das haben die aber irgendwie so ein bisschen so an sich. Ich finde auch den... Magnus zum Beispiel, den Forge World Magnus, finde ich mega gut. Also mit der ganzen Diorama-Base drumherum und so, der hat ja auch noch diesen Warp, Sea, Schieß mich tot, Energiewirbel, den er da aus seiner Hand rausballert und so weiter. Das sieht auch echt total geil aus. Mhm. Und oder aber auch, also den habe ich auch hier liegen, nicht zusammengebaut und sonst irgendwas, keine Ahnung, aber irgendwann kommt das mal, weil ich das Modell so geil finde. Und das gleiche gilt auch für Gilliman. Da habe ich auch noch das alte Forge World Modell hier. Und es hat auch einfach so eine maximal geile Pose halt, ne? Mit diesen Säulen und den Bannern da mit auf der Base drauf und so ein Scheiß. Alter, sieht schon. Ich finde die schon ziemlich stark. Also fast. Nee, ich glaube sogar wahrscheinlich jedes Modell aus der Serie, also jeden Primarchen.
Aber.
Naja, geht.
Ich glaube, das ist auch unfair, fast schon, dieser Vergleich, weil. Wenn man, also ich finde auch die von den Details her alle Forge World Space Marines eigentlich geiler als das, was von Games Workshop, also oder von
Citadel
gemacht wurde zu der Zeit.
Stimmt. Allerdings.
Und ich glaube, man kann ja in diesem Resin, das Forge World gießt, kann man ja auch nochmal anders Details darstellen.
Ja, das ist total krank.
Da hatten sich ja ziemlich viele auch bei den Tech Trolls beschwert. Du doch auch, Nico, oder?
Ja.
Dass die schlechter geworden sind bei der Plastikreinkarnation.
Ich mag halt vor allem das eher kantige, also das, was die Rüstungen von damals ausgemacht hatten. Der größte Unterschied, ich glaube, da hattet ihr euch drüber amüsiert, weil ich ein Jahr nachdem die neuen MK3 rauskam, habe ich mir überhaupt zum ersten Mal welche gekauft, weil ich die halt für andere Modelle brauchte. Und da habe ich mich ja dann drüber aufgeregt, weil ich hatte bis zu dem Zeitpunkt immer nur die Oldschool-Variante und das war einfach kantig. Und die neue Variante war so abgerundet, so komische abgerundete Füße und vorher waren das halt so richtige Ritterschnabelschuhe und solche Sachen und das hat mich hart aufgeregt. Ja, da komme ich auch nicht so richtig gut
drauf, klar. Ich glaube, wir haben aber eher ein bisschen gelacht, weil dieser ganze Zorn, den wir 2 Jahre vorher in die Welt geblasen haben, so einfach an dir vorbeigegangen ist.
Ja, genau.
Und dann auf einmal so, es gibt neue MK3, die sehen ja scheiße aus.
Ja, aber ich hatte zu dem Zeitpunkt halt noch so viele alte. Und meine, ich hatte ja mir damals, ich glaube, drei Grundboxen gekauft. Sorry an die Leute, die da draußen keine abgekriegt haben. Von Prospero Burns.
Für Beschwerden, bitte schreibt uns unter...
www. Nein. Genau, und das war nämlich so, dass ich dann dadurch, ich glaube, ich hatte einen Berg an MK3ern und die sind ja auch alle in meine Death Guard gewandert. Und irgendwann hatte ich dann halt Bedarf an neuer, einer neuen Marge und habe mich dann ja an den neuen versucht und oh, nee. Bis dahin war ich auf jeden Fall ganz gut abgedeckt und deswegen hatte ich da auch nicht irgendwie großartig mir die neuen MK3 angeguckt. Naja, aber genau. Kantig, besser, rundlich mag ich nicht so gerne. Und deswegen ist Forgeworld tatsächlich da, auch wenn die ein oder andere Blase im Resin war oder so, oder irgendwie Wölbung oder was auch immer, ich fand trotzdem die Forgeworld-Modelle einfach immer besser.
Ja, so im Großen und Ganzen haben die ja schon was richtig Geiles gemacht. Ne? Ich erinnere mich da an den, was war das denn? Dennis, hilf mir mal gerade. Du hast mal einen Marine gebaut. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Skriptor war oder irgendwie ein anderer, keine Ahnung, Ordenspriester oder sowas, aber du hattest mal im Zuge von unserem Butt-Up-Gedöns, hattest du, glaube ich, einen Marine gebaut, der im Brustpanzer wie so Kirchenfenster hat in der ja. Rüstung. Das ist ja eigentlich auch ein Forgeworld-Ding gewesen, ne?
Ja, das ist der Anführer von meinen
Exorzisten. Ja, genau.
Und das Modell ist aus der Ehrengarde von Severin Loth von Forgeworld.
Ja, ne? Das finde ich mega schön einfach. Finde ich mega schön.
Ja.
So ein Kackdetail, weißt du? Und das ist halt, das kommt so ja. gut einfach. Ich meine, wer kommt denn auf den Bolzen irgendwie in so eine Astartes-Rüstung Kirchenfenster reinzuhämmern, wo, glaube ich, kleine Skelette drin sind oder so, ne? Irgendwas war da drauf.
Ja, ey. Krank. Ja, Schädel. Schädel, sind, ja. Drei gotische Bögen drin. Drei, können auch vier sein. Mhm. Ich weiß nicht. Mit so winzigen, so Babyschädeln quasi aufeinander gestapelt.
Es ist auch so ein Ding.
Ihr müsst euch mal die Torsos von den Inner Circle Cenobium Knights angucken. Die sind auch, also das ist crazy, was sie da aus Resin gemacht haben. Ich gucke. Das ist einfach wunderschön.
Inner Circle Cenobium.
Ja, krass. Das sind die Elite-Terminatoren für Heresy bei den Dark Angels.
Ah.
Ich habe auch gerade wieder viele Forgeworld-Teile verarbeitet. Das kommt gleich im Hobby-Progress und.
Ach, Scheiße. Oh,
ich werde hier gerade von so Mücken aufgefressen einfach.
Ich sehe es gerade heftig. Ja.
Na, die sind fett. Ja.
Die können was.
Wie groß sind die?
Klein. Aber es gibt die Körper von unseren guten Freunden aus der Ukraine.
Aber keine Sorge, Dennis, zum Glück ist der Preis sehr fett, wenn auch nicht die Modelle.
Ja, das glaube ich. Scheiße, ich
man kann dann die Beine kann man dann schön für irgendwelche normale Infanterie nehmen. Die Oberkörper sind lustigerweise fast genauso groß wie die von Tortuga. Also theoretisch könntest du dir einfach auf irgendwelche Tortuga-Terminator-Beine nehmen und die Arme passen ja eigentlich immer top dann.
Praktisch.
Ja. Wird nichts verschwendet.
Sehr gut.
Ja, geilstens. So. Okay, das war's. Wünsche euch einen schönen Abend. Nein, es geht weiter. Und zwar, wir reden über Hobby Progress.
Jo.
Allseits beliebt. Ich habe auch dieses Mal echt einen Hobby-Progress, aber fangen wir mal mit Lukas an. Du hast ja gesagt, du sitzt ja an nochmal 7000 Punkten.
Ja, ich hatte ja neulich mit Nils eine Folge aufgenommen zu dem Event in Berlin, wo wir waren. Mhm. Und danach habe ich entschieden, dass ich ein bisschen noch andere Sachen in meiner Liste haben möchte. Und deswegen habe ich jetzt, sitze ich nochmal an 20 taktischen Marines, also es geht um Dark Angels gerade, logischerweise, nochmal 20 taktische Marines, dann baue ich gerade, beziehungsweise sind schon gebaut, ich habe jetzt angefangen zu bemalen, 5 von diesen Terminatoren, über die ich gerade geredet habe, die Inner Circle Cenobium Knights, dann theoretisch noch einen neuen Prätor und so, aber das ist alles nicht so wichtig, und dann, wenn die Terminatoren bemalt sind, kommt als nächstes ein Spartan. Mhm. Und ich habe ein neues Projekt angefangen. Mhm. Und beziehungsweise zwei eigentlich, aber ich beschränke mich jetzt mal auf das eine. Ich fange jetzt an, 3000 Punkte Wordbearers aufzubauen.
Mhm. Jausa.
Und da habe ich jetzt angefangen, mir Galvorbak zu bauen. Mhm. Da habe ich zum einmal das ganz reguläre Squad von Forgeworld, das ist super. Ja. Aber dann fehlen mir ja noch 5. Und jetzt habe ich kennt ihr den Sadu Layak?
Mhm.
Das Charaktermodell, der hat zwei so Klingensklaven dabei, das sind meines Wissens nach basically auch Gael Vorbach. Die zwei habe ich genommen, habe die ganz minimal umgebaut, weil die sind auch wunderschön. Das ist halt, also wie wir eben drüber geredet haben, ne, diese Forge-World-Sachen, das ist, da gibt es überhaupt nichts dran auszusetzen. Das ist einfach verrückt, der Detailgrad und so. Und diese besessenen Space Marines aus der Heresy, die sind ja sogar in einem guten Scale. Genau, und jetzt zwei Stück habe ich dann schon aus Possessed Chaos Space Marines umgebaut. Das hatte ich auch schon auf Instagram mal gepostet, glaube ich. Und dann habe ich mir auch einmal diese Runestone Demon Broods. Da habe ich jetzt mal langsam angefangen, die zusammenzukleben und bin jetzt am Überlegen, ob ich erst Green stuffe oder erst fertig klebe, weil da sind schon so ein paar Lücken, die nochmal gefüllt werden müssen. Ja, also allerhand. Und dann theoretisch habe ich noch so eine Ultramarines Kells-themed Armee angefangen mit Ultramarines, Solar Auxilia und Sikutarii. Aber das ist, das steckt noch sozusagen in den Kinderschuhen.
Ordentlich. Ja. Da kommt ja gut was zusammen. Ja.
Aber wenig gemalt, viel gebaut, irgendwie malen. Komme ich gerade nicht so viel zu, leider.
Da kann ich auch genau gleich noch mit in die Bresche schlagen. Geht mir nämlich genauso. Beim Malen habe ich jetzt gerade irgendwie, ich weiß nicht, ob Blockade oder so. Ich habe ja mein großes Projekt bis zum Ende des Jahres, meine 4.500 Punkte Imperial Fists. Ich habe heute Morgen, wo noch draußen noch nicht so heiß war, angefangen zu grundieren, aber ich habe festgestellt, weil ich alles schon gebaut habe, es fehlen tatsächlich nur noch drei Modelle, wobei zwei, also Läufer, schon gut weit fertig sind. Da fehlen mir nur noch zwei Nahkampfwaffen und dann halt noch der Primarch, weil Christian und ich, wir wollen das große Match machen mit dem jeweiligen Primarchen an Bord. Da fehlt mir noch das Modell. Übrigens, da das Forge-World-Modell muss ich tatsächlich umbauen, aber ich glaube, das hatte ich beim letzten Mal ja schon erzählt, weil ich da die Pose noch nicht so kämpferisch finde. Und naja, das wird schon. Aber ich habe festgestellt, so eine Grundierdose hält nicht ewig. Und jetzt muss ich mir erstmal wieder eine neue kaufen. Aber gebaut ist so ziemlich alles und ja, sind jetzt nur schlappe 85 Infanteriemodelle, die ich jetzt da bemalen muss und noch ein paar Charaktermodelle.
So. Du wirst es lieben, wenn sie in Bolter-Salven und so untergehen oder 25% ausgelöscht werden und sie dann fliehen.
Ja, super. Großartig.
Das ist super. Nee.
Ja, das wird super. Nee, aber ich bin beeindruckt von den Imperial Fists insofern, dass die halt Bolterwaffen und so halt immer mit +1 auf BF irgendwie abfeuern können und Treffen auf 2+ ist ganz geil. Und da kommt eine ganze Menge Boltersalve aber auch zurück und ich treffe auf 2+. Das kommt cool. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und ich bin mal gespannt auf die Armeeliste. Ich will da jetzt irgendwie nicht mehr viel dran rumrütteln und und im Rahmen des Bauens, da habe ich auch viele Forge-World-Teile verwendet. So diese Sworn Brother Schwertbrüder, die kommen ganz geil. Die haben so überall diese Lorbeerkränze mit drin oder die Wappen auf den Schulterpanzern. Und das ist alles so im Forge-World-Stil großartig. Oder genauso auch die Brave Wardens, nicht Grave Wardens, was? Quatsch. Die Breacher, die Phalanx Wardens, die halt auch mit den großen, coolen, spitz zulaufenden Wappenschilden mit der Faust vorne drauf und einer Power-Axt. Ach, großartig. Und die ein bisschen rumgetrimmt mit Green Stuff und auf MK7 Beine, dann kriegt man die auch von der Skalierung hin, dass die halt mithalten mit den 32mm Figürchen. Ja, da habe ich viel gebastelt und genau, gebaut ist quasi jetzt 98% gefühlt. Aber bemalen, ich weiß nicht, im Sommer, vielleicht trifft mich ja nochmal die Muse, aber im Moment bin ich da eher in so einem kleinen Hobby-Tief, was Bemalung angeht. That's it.
Ey, du hast es dir auch richtig hart gegeben, ne? Muss man ja auch sagen. Ja,
also, aber Ich stehe dazu, ich zieh's durch. Batch Painting für malerische Figuren. Bam. Gut.
Du machst dann wahrscheinlich das Gelb viel mit der Airbrush auch, ne?
Jein. Tatsächlich gibt es von Colorforge, nämlich die Grundierung Sunset Yellow. Das ist das Ponton in GW Avalon Sunset. Und da gehe ich mit einer. Da kann man tatsächlich selbst mit der Grundierung schon ganz geil arbeiten. Die deckt aber eher so semi-cool, deswegen muss ich an ein, zwei Stellen nochmal rüber. Und dann gehe ich da mit einer Kontrastfarbe rüber und dann habe ich eigentlich schon fast den Gelbton, den ich haben will. Und das ist ganz cool, weil ich habe ja, als wir angefangen hatten damals mit der Horus Heresy Geschichte 2.0, hatte ich ja schon mal eine 500 Punkte Imperial Fists Armee fertig gemacht. Also ein paar Marines sind halt quasi schon bereit. Und das Farbschemata habe ich damals ja schon auserkoren. Und das kommt ganz gut. Kann man auch bei mir auf Insta sehen. So, die erste Truppe da. Zwei taktische Trupps und einmal 10 Phalanx Wardens. Aber erstmal muss ich wieder nach so vielen Miniaturen dazwischen erstmal wieder auf das Farbschemata kommen. Genau den Stil treffen. Mal gucken. Wird schon. Bin zuversichtlich. Aber Nils, was hast du am Stiezel?
Oh, ich habe letztens, oder was heißt letztens, jetzt kürzlich, ein Geländestück bemalt für War Scenery. Grüße gehen raus an dieser Stelle. Oh, das ist so ein Bunker gewesen. Ja,
sieht gut aus übrigens.
Aus der Castograd Series, sage ich jetzt mal, von denen, die über Kickstarter losging. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, mal was komplett anderes, was komplett anderes, also einfach mal so ein kleines überschaubares Geländestück dann zu malen, das hat echt Spaß gemacht, so, das war echt ganz cool, hab so ein paar Sachen ausprobiert und das war ganz gut, so, hat Bock gemacht, das war so das das Highlight quasi, weil das wurde mir netterweise ausgedruckt von War Scenery und dann halt auf dem Postwege zugesandt. Und quasi von Grundieren bis komplett fertig und dann Abschlussfotos machen, so der ganze Weg dahin, der hat echt Spaß gemacht, war ganz cool. So, und vielleicht kommt da noch was, ein bisschen mehr in Zukunft, vielleicht, muss man mal sehen, in diese Richtung. Und ansonsten bin ich auch gerade schwer dabei, mir eine Wordbearers-Armee aufzubauen für das Horus Heresy-Event in Kassel nächstes Jahr, wo Lukas und ich und Paul und Dennis und
Christian.
Genau, Entschuldigung, oh Gott, Christian, dran teilnehmen wollen, vielleicht ja auch noch mehr Leute, wer weiß,
mal gucken. Ja, hier, aber dafür mache ich keine
Worte. Genau. Nee, musst du ja nicht, aber das ist, das hat mich, die haben mich gerade richtig abgeholt, auf jeden Fall, das macht halt einfach mal richtig Bock, da in die Richtung was zu tun. Und da habe ich auch schon vieles gemacht, viel gebaut und bin auch stellenweise schon, also teilweise schon in der Bemalung verhaftet, habe auch gerade Knight, den ich gebaut habe und auch gerade bemale, dafür, also für diese Armee dann halt auch von Haus Malinax. Das fand ich ein ganz cooles Farbschema. Und das ist gerade so das, was bei mir geht. Es passiert an vielen Fronten gerade so einiges, habe ich das Gefühl, so hobbymäßig bei mir. Und
geht gut voran. Nice.
Ja. Klingt super. Ich finde natürlich die Überrepräsentation von Wordbearers besorgniserregend.
Same. Das Ding ist, ich kann da ja mal meine 50 Cent für zu dem Thema nochmal hier in den Pott schmeißen, sag ich mal. Ich finde das wirklich, ich muss dazu sagen, das habe ich auch schon in vergangenen Folgen sicherlich zuhauf getan, also hier im Podcast. Ich finde die halt echt scheiße. Oder ich fand die halt immer echt scheiße, ne? So die Wordbearers an sich. Ich finde die auch immer noch scheiße und genau dadurch funktionieren sie für mich so gut. Weil die funktionieren halt einfach. Ich finde das cool, weil jetzt kann man hier so mit diesem ganzen Rumgemorfe und so, so ein bisschen experimentieren und machen und tun, hier mit Gael Vorbach und diesem Special Contemptor Dreadnought, den die da haben, diesen halb mutierten und sowas. Das finde ich ganz cool auf jeden Fall. Das ist mal wieder so ein bisschen, kommt nochmal wieder so ein anderer Wind her. Ich habe ja, ich bin ja sehr großer Fan von Siege-Dämonen oder generell Dämonen bei Warhammer und habe ja auch eine relativ große Siege-Dämonen-Armee lange Zeit gespielt und gehabt. So. Und es gibt halt Überschneidungen so halt, ne? Das finde ich auch ganz cool. Da holt es mich halt auch richtig ab, so muss ich sagen. Und ja, nach wie vor ist halt eine scheiß Legion so an sich, die aber wunderbar funktioniert. Also die holt mich halt total ab, weil die wirklich so böse ist, einfach. Also die ist wirklich so der Bösewicht in der Geschichte, so. Und genauso funktioniert das für mich halt auch. Das finde ich halt total geil. Deswegen fasziniert mich das halt so. Ich habe lange gedacht, dass ich auf meine 1000 Suns so nahezu solo sitzen bleibe. Und ich habe letztens schon zu Lukas gesagt, glaube ich, dass die stehen immer noch nach wie vor auf Platz 1. Ich glaube, da wird sich auch nie was dran ändern, befürchte ich oder schätze ich mal. Aber die Worldbearers, die rücken langsam nach und sie sind zumindest auf dem Treppchen oder in Treppchennähe, würde ich sagen, weil die mich total begeistern, weil die auch so einen ganzen Sack voll cooler Charaktere haben in ihren Reihen. Und das ist einfach, also es macht einfach Spaß, sich mit denen zu beschäftigen. Und es ist, ja, ist geil.
Ja, ich kann die Liebe vollkommen nachvollziehen. Ich habe tatsächlich auch schon mal eine ganze Zeit lang so nachgedacht, fluffmäßig. Aber ich bin voll davon abgekommen, weil die Regel oder das, was sie halt im Lore so gefährlich macht und oder so fanatisch, das gibt's halt nicht irgendwie auf der Spielebene. Und zwar, was mich an denen so schockt, und ich bin ja nun mal bekennender Massenspieler, ich finde das so geil, dass ein so ein Dark Apostel, also ein Typ mit Buch und Bolter loszieht und Millionen von fanatischen Kultisten um sich schart und die nach vorne jagt als menschliche oder als Fleischwelle. Und die Idee finde ich großartig, würde ich auch sehr gerne umsetzen, ihr kennt mich. Aber dadurch, dass das halt so spieltechnisch nicht funktioniert, werden Worldbearers für mich jetzt auch keine, also werden auf jeden Fall keine spielbare Fraktion in näherer Zukunft werden. Wenn es das gibt, dann könnt ihr euch auf ein paar hundert Kultisten freuen.
Ja, sehr schön.
Ja, aber das ist ja grundsätzlich in Heresy eher schwierig mit, wenn du Space Marines spielen willst, weil du mit den Elite Detachments halt begrenzt bist, ne? Aber also ich finde, du kannst schon diese Abstrusität des Krieges, den vor allem auch in der Siege of Terror cool dargestellt bei den Sons of Horus, mit diesen wie heißen die denn? Ah, ich will nicht das Falsche sagen. Auf jeden Fall, das in den Regeln heißen sie ja Indukti. Diese ganzen Gang-Member, die dann einfach in Schnellstzeit zu Space Marines gemacht haben, in Servorüstung gepackt haben, hypno-indoktriniert, denen so ein bisschen die ketonische Kultur übergestülpt haben und die dann da einfach auf den Monden von Jupiter, nee, nicht Jupiter, Pluto oder so. Ja, ich glaube Pluto. Einfach verheizen, um irgendwelche Stellungen einzunehmen. Sowas kannst du schon auch cool machen mit denen, finde ich, weil.
Also, aber es sind Indukti, die haben ja nun auch Rüstung. Ich rede einfach nur von
naja, klar.
Leinentüchern das, tragen, also nackten Menschen mit einem
Knüppel. Ja, dann musst du Dings spielen halt hier. Okay. Wie heißen sie?
Milizia.
Nee, ja, das oder Imperialis Militia und dann halt einfach als Traitor.
Genau. Ja, klar.
Und dann machst du eine Light Detachment. Dann machst du eine Light Detachment, nimmst diesen an. Ich glaube, den gibt's nur bei Sons of Horus. Gibt für die Sons, ich glaube, es nur bei den Sons of Horus. Gibt auf jeden Fall
den Aufseher.
So einen Konsul, der kann sich nicht Space Marine Einheiten anschließen. Das ist ganz geil. Mhm.
Da gibt's auch diesen geilen, ich weiß gar nicht, ob es dann offizielles Modell zu gibt, aber da gab's doch mal, da habe ich auch die Datei von, da hat mal jemand ein Modell zu gedruckt, das ist also designed zum Ausdrucken, das ist richtig geil. Das ist halt so ein richtig bulliger, mit so einer fiesen Peitsche und der dann da die, die armen Sterblichen dann da in den Krieg peitscht.
So. Ja, den Peitschmeister gibt es natürlich auch bei Heresy, ne? Also gibt es auch Modelle dazu, ein offizielles.
Ja.
Der Traitor Overseer hat so eine geile Peitsche. Genau. Den hab ich sogar original von Forge World hier vor mir stehen, noch im Blister.
Oh. Ja. Der hat auch so einen geilen Helm. Das finde ich echt ziemlich. Also, das sieht im Ganzen sehr stark aus.
Ich wollte gerade sagen, der hat doch so einen scheußlichen
Helm. Ich glaube, den Helm kriegt mein Esoteric-Konsul.
Stark.
Also, ich zum Beispiel meine Worldbearers, die werden auch richtig widerlich, ne? Also, das wird so Dämonen, Besessene und dann wahrscheinlich nur so Indukti abschauen. Ja. Und die Offiziere, alle Psyker, die mit Dämonen rumlaufen dürfen und so. Hm.
Der hat ja diesen geilen, also was heißt geil, ich finde die ja auch irgendwie kacke, der hat diesen Slaughter to Prevail Helm hat der an.
Das passt aber zu dem super, finde ich, das passt total gut. Ohne Witz.
Viel too much. Ja, weil Space Marines ja noch nicht gruselig genug sind für Sterbliche, dass man denen sich dann auch noch einen Dämonenhelm anzieht.
Nee, aber das Ding ist, stell dir mal vor, wenn der keinen Helm auf hätte, also wenn es das Modell nur ohne Helm geben würde, dann hätte der bei mir auf jeden Fall eine Glatze, würde ähnlich aussehen wie Pinhead, nur oben.
Ja, pass auf, ja, der hat eine fette Narbe im Gesicht.
Würde für mich aussehen wie Pinhead, nur ohne die ganzen Nägel und Blut läuft aus den Augen raus. So ungefähr.
Schwierigen, ganz schlimmen Nasenbohrunfall hatte der. Ja, ich warte ja noch darauf, das ist ja meine Hoffnung, dass es irgendwann mal kommt. Ich fände ja Indukti geil. Die sind ja auch beschrieben, so wo die da gegen das Imperium geschmissen werden, hier die Sons of Horus Indukti, dass die ja komplett, die wissen ja gar nicht, wie denen geschieht, ne? Die irgendwie ihre Landungsschiffe, die öffnen sich und die stehen da mit weit aufgerissenen Augen, um die herum ist nur Tod, Verderben, Explosion und die stehen da, was ist jetzt hier überhaupt los? So. Und ich fänd's geil, wenn mal jemand die bauen würde, wenn man denen halt irgendwie so, ja, irgendwie so Gesichter verpasst, die halt einfach nur Angst haben und Terror spüren und so. Das fände ich mal geil. Ist ja Heresy, da haben Space Marines ja noch Angst.
Also es gibt von Victrix, glaube ich, gibt es so mittelalterliche Dorfbewohner, die auch sehr erschrocken gucken. Vielleicht könnte man da was kidbashen. So ein Indukti, der sich die Hände so vor den Kopf hält. So, weißt du, so an den Seiten.
Nein. La la la, ich will das nicht sehen. Ich habe auch etwas Hobby Progress und zwar habe ich bei Spectre Managers bestellt in England. Das ging übrigens sehr schnell. Shoutout an die englische Post. Und Spectre natürlich, die das sehr schnell alles abgehandelt haben. Und zwar habe ich mir bestellt, das ist heute gekommen. Einmal, also nicht bei Spectre, aber ich habe mir das Grundregelwerk für Black Powder Red Earth bestellt und dafür habe ich mir so Operators geholt und ich gucke mal, ob ich da vielleicht noch was bastel. Ich bin da gerade in Kontakt mit Team Würfelkrieg, liebe Grüße. Die haben nämlich die haben sich so ein Favela-Gelände gebaut für so moderne Skirmisher und da wollte ich mal gucken, dass ich da Black Powder Red Earth mäßig mal ein Trüppchen Mercenaries über den Tisch schiebe. Ja, da bin ich gerade dabei, die fertig zu machen. So, in erster Linie ist es Base-Gestaltung und das sind wirklich sehr, sehr feine 28mm Miniaturen. Aber ne, hier so Base-Gestaltung mit irgendwelchem Schutt und zertretene Monsterdose mal und irgendwie eine Zeitung, die da rumliegt oder so. Ja, so wie es halt hier auch in Aachen aussieht.
Aachener Favelas.
Ja, cool. Schlimm da. Ja, prima. Okay. Halbe Stunde haben wir.
Perfekt. Geschafft. Die Leute lieben das.
Ist geil.
Ja. Ja. Dark Angels.
Ach, darum geht's.
Reden wir mal darüber.
Ach ja.
Genau.
Ja. Ich dachte, das ist hier der Wordbearers-Podcast.
Wir machen das mal wieder so ein bisschen.
Lorga war kein Verbrecher.
Ich spare mir jetzt gerade einen aktuellen Witz. Egal. wir reden von der ersten Legion, der ersten und lange Zeit auch besten Legion, ja, die Lieblingssöhne des Imperators, geführt vom eigentlichen Lieblingssohn des Imperators, oder hätte er sein sollen, wäre besser gewesen. Menschenkenntnis ist da ja nicht so die starke Seite von Big E. ja.
Vertrau mir,
wir haben hier einen Orden. ja, in alter Manier, wie wir so Ordens- Legionsvorstellungen machen, wir reden eigentlich nicht großartig über den aktuellen Status quo da, weil das halt auch ein Lore-Part ist, der uns gar nicht so interessiert. Abgesehen davon ist genug über die Dark Angels in den Vereinigungskriegen und in der Horus Heresy geschrieben worden, dass wir da also eigentlich locker auch mehrere Folgen hätten mitfüllen können. Deswegen fangen wir da mal an. Es ist die erste Legion, wie erwähnt, auch genannt die Todesengel. Hießen in Ascharischer Zeit auf Terra noch die ungekrönten Fürsten, wo die ihren Ruf her haben. Da kommen wir später drüber. Werden angeführt von ihrem Primarchen Lionel Johnson und haben den Schlachtruf bereut, denn morgen werdet ihr sterben. Oder einfach kurz für den Löwen. Aktueller Ordensmeister ist der oberste Großmeister Azrael. Und wie es sich für so eine super tolle erste Legion gehört, haben die eine ganze Handvoll, ja fast, von Heimatplaneten. Und zwar angefangen mit Terra. Erster Auftritt von denen fantastisch im Buch Master of Mankind, war das, meine ich. Dann später, jetzt bitte steine ich mich nicht, wenn ich es falsch ausspreche. Grameyre?
Ich habe keine Steine.
Gramühe.
Grammar. Weiß der Geier. Ja. Ey, keine Ahnung.
Grammar. Also der Grabmeier.
Möglich. Ja, der Grammeier. das ist die ursprüngliche Heimatwelt der Legion vor der Vereinigung mit ihrem Primarchen. Und zwar 846 M30 und dann später Caliban und schließlich die neckische Festung, die so jetzt heutzutage quasi durchs All fliegt, The Rock. Ja, wünsche ich mir später auch als Liedwunsch. So, die Ordensfarben damals noch sind schwarz-weiß. Auch mal unterbrochen von neckischem Rot und gerne mal geziert von Schachbrettmustern. Wir kennen es und lieben es. Ne? Schachbrettmuster genau wie Flammen und Hazard Stripes. Das ist Oldschool Warhammer.
Beste.
Peak.
Beste.
Ja. Und heutzutage in erster Linie tragen die dunkelgrün und knochenweiß. Also nach der Heresy wurde das eingeführt. Ja. Und das mal eben so als kurzen Abriss und jetzt gehen wir mal ein bisschen in die Tiefe und der liebe Lukas fängt jetzt an.
Yes. Ich wollte noch ganz kurz was zu den Farben sagen, weil meines Wissens nach sind diese dunkelgrünen Teile von Rüstungen, gab es auch schon zur Zeit des Großen Kreuzzugs und das war so ein Erkennungszeichen von Caliban geborenen Dark Angels, dass die sich einzelne Rüstungsteile halt in diesem Wald grün markiert haben. Während das rote Schachbrettmuster, ich bin mir nicht sicher, ob das überall ist, da habe ich noch nicht zu gefunden, aber wenn man das so auf dem Unterarm hat, dann ist das ein Zeichen dafür quasi, dass man terranischer Dark Angel ist, beziehungsweise aus der Zeit vor der Vereinigung mit dem Primarchen. Es müsste das Edikt der Einigkeit sein, wenn ich es jetzt richtig habe. Aber, okay, fangen wir mit der Geschichte an. Also, die Dark Angels oder die erste Legion des Adeptus Astartes hat die längste Geschichte aller Astartes-Legionen und damit auch aller Primogenitor Space Marine Orden. Weil als sie heißt ja erste Legion und sie ist wirklich die erste Legion gewesen, die der Imperator geschaffen hat. Dementsprechend haben sie dann auch schon in den späten Vereinigungskriegen auf Terra zusammen und probably auch gegen die Thunder Warrior und mit den Adeptus Custodes gekämpft. Ja.
Stimmt probably, das ist auf jeden Fall belegt. Ne?
Ist das ganz sicher, dass Sie die das waren?
Ja.
Okay, alles klar. Genau. Und dementsprechend, ja, die waren quasi die erste kämpfende Legion. Und ja, damals trugen sie noch nicht den Namen Dark Angels oder Erste Legion. Sie waren einfach die ultimative Waffe des Imperators, über den er seinen Willen ausgedrückt hat und seine Feinde zu Staub zermahlen hat. Und was interessant ist bei ihnen, grundsätzlich haben sie jede Art der Kriegsführung für Space Marines, ich weiß nicht, ob man sagen kann, erlernt, aber sie haben so die Basis für das gelegt, wo man später so diese Spezialisierung der anderen 19 Legionen sehen konnte. Also es gibt, man kann für fast, also man schreibt ja gerne so den Legionen irgendwelche Spezialitäten zu, ne? Irgendwie so White Scars sind irgendwie die, die so schnelle Angriffe mit Jetbikes machen, etc., etc. Man kann fast jeden dieser Aspekte auch irgendwo bei den Dark Angels sehen. Und das zeigt sich halt noch so, das kommt noch aus dieser Zeit, wo sie halt die einzige Legion waren. Und ja, sie sind halt das Ergebnis jahrzehntelanger Experimente und Forschung gewesen. Ich bin mir gar nicht, Dennis, das weißt du sicherlich, die Proto-Astartes, ist das noch vor der ersten Legion oder sind die ersten der ersten Legion die Proto-Astartes?
Da gibt's verschiedene Dinger, also so 100% weiß ich es nicht. Ich weiß nur, dass es Proto-Astartes gibt, die keiner Legion zugeordnet sind.
Ah, ja,
die,
okay.
Das waren halt so, wie soll man sagen, wie heißt das beim Autobau?
Prototypen.
So Prototypen.
Ehrenkönig. Ja, okay.
Wo die noch dran rumgefriemelt haben.
Und ja, genau. Ja, in der ersten Legion verbinden sich viele genetische Verbesserungen und Veränderungen, die es halt schon auf der alten Erde gab. Und der Imperator hat diese ganzen Leute dann ja irgendwie so gezielt zusammengesucht. Und so ein Beispiel, was man irgendwie aus der Horus Heresy kennt, ist vielleicht so das Geno 5 to Chiliad. Das ist ja eins von den alten Old 100 Regimentern von Terra.
Großartig.
Genau. Und was noch wichtig ist für die Zeit der ersten Legion auf Terra ist halt, dass die jetzt nicht wie andere Legionen aus einer bestimmten Region oder aus irgendeiner Schicht rekrutiert wurden, sondern die kamen von überall. Das waren die Söhne von irgendwie langtreuen Anhängern des Imperators, das waren die Söhne von gerade besiegter Feinde. Und das hat halt dann dazu geführt, dass die erste Legion keine einheitliche kulturelle Herkunft oder Identität hatte, sondern sich das erst in der Legion gebildet hat.
Genau. Und aus diesem Gemisch und dem Hintergrundgedanken der ersten Legion, also als Testfeld, wurde halt so ziemlich alles damit in die Waagschale geworfen, was definitiv nichts Schlechtes war. Wie du schon eben angedeutet hast, dass, wenn man die White Scars als diejenigen sieht, die halt immer die schnellen Angriffe und so durchgeführt haben, hat sich halt der Genpool der ersten Legion auch so ziemlich jedem Gebiet von Terra halt gefördert. Sei es jetzt Krieger aus den Ebenen Europas, die gewisse alte Infanterietraditionen mit eingebracht haben, oder halt genau die Reiterkrieger aus den Steppen Asiens oder halt die klassischen nordischen Barbaren. Alles wurde halt ordentlich zusammengeschmissen und da konnte man natürlich dann auch diese Legion ausnutzen als eine Art militärische Schmiede. Also wirklich mal Möglichkeiten, Kriegstraditionen, die halt überliefert wurden von den jeweiligen eingebrachten Rekruten, das zu kombinieren mit Taktiken und Co. Da hat man tatsächlich schon viele frühe Doktrinen und Taktiken halt für die Grundlage der gesamten Astartes-Kriegsführung geschaffen. Und das war natürlich eine super Methode, wenn du halt den Genpool aus allen Ecken der Welt hast. Und was aber auch so ein klassisches Ding ist, ich weiß nicht, wie viele Legionen das sind, aber Die erste Legion hat auf jeden Fall den Ruf, besonders unbarmherzig und kompromisslos zu sein. Ich weiß jetzt nicht, diesen Ruf hatten ja damals viele, allerdings nicht in der Deutlichkeit. Wenn man jetzt zum Beispiel die World Eaters sieht, die sind ja auch kompromisslos und unbarmherzig, waren aber ja im Vergleich jetzt zur ersten Legion noch super, super klein und wurden als Reserve in der Hinterhand gehalten, während die erste Legion gut gefördert wurde und halt schon früh sogar noch auf Terra der Einigungskriege ins Feld geführt wurde. Und da haben sie sich natürlich...
Aber es ist ja auch eine ganz alte Games Workshop-Tradition, dass immer die Legion, die gerade besprochen wird, dass das die unbarmherzigste ist oder die härteste oder sonst irgendwas. Oder die größte oder die fanatischste.
Das haben
die
also genau. Für sich, der Orden, der von Forgeworld hier Dings bekommt, so in den Fokus gerückt wird, ist der neue größte Edgelord-Orden.
Ja, genau. Aber ich stelle mir das jetzt rein lore-mäßig tatsächlich eher so vor, dass es einfach die Mannschaft mit der größten Mannstärke war und dementsprechend einfach mehr Eindruck hinterlassen haben. Also, dieses Bild der Unbarmherzigkeit und Kompromisslosigkeit, dass die das halt schon so früh bei allen anderen Beobachtern halt so manifestiert haben. So, ich denke mal, das war so der Hintergrundgedanke. Aber weiterführend, weil sie halt auch so zahlenmäßig waren, wurden die natürlich dann auch losgeschickt, um halt Gegner platt zu machen, die jetzt nicht unbedingt spätere Verbündete sein sollten, sondern einfach mal komplett ausgemerzt werden sollten. Wie zum Beispiel Xenos. Wenn du da jetzt irgendwelche genetisch veränderte Monster hattest oder unbekannte Xenos-Spezies, da werde ich nachher noch eine erwähnen, die ich großartig finde. Ich weiß auch von Dennis auch, er mag die auch. Die wurden einfach ausgeschickt, um dann halt ein verbranntes Land zu hinterlassen. Also definitiv diese Gefahr auszumerzen. somit konnte man sich, aber sie konnten sich dadurch nicht schon früh mit Ruhm bekleckern, weil viele dieser Aktionen eher als geheim galten und natürlich war es den imperialen Geschichtsschreibern und Co. Nicht erlaubt, da großartig drüber zu dokumentieren oder zu berichten oder große lyrische Gedichte drüber abzuhalten. Keine Chance, weil diese Siege und Erfolge wurden einfach ziemlich zeitnah einfach in den Archiven des Imperiums verewigt. Wahrscheinlich maximal unterm goldenen Thron, späteren goldenen Thron, also irgendwo da in den tiefen Katakomben, und in allen anderen Archiven wurde es ausgelöscht und ausgemerzt, also dass es die jemals gegeben hat. Naja, auf diese Art und Weise sind tatsächlich auch einige Welten komplett zerstört worden. Ich weiß nicht wie viele, aber am Anfang waren es wohl so einige und niemand hat erfahren, wieso, weshalb, warum.
Wir machen Trinkpause, wie beim
Stoppen. Ja. Hydration Break, spiel mal Werbung ein jetzt. Hallo Liebe beim Imperator Nichts Neues Hörer. Ich präsentiere euch heute Monster. Das energiehaltige Koffeingetränk.
Gerne ohne Zucker.
Trinkt Monster. Auch für Kinder.
Auch für Kinder.
Und an dieser Stelle möchte ich Ihnen noch einmal nahelegen, den Sekundenkleber von MK3 zu nutzen. Die Dünnflüssig-Variante in Kombination mit dem Aktivspray von MK3 in Kombination hält
den Dampf
jede
in die Nase.
Figur auf ein Leben lang fest.
Seidebacher Space Müsli. Space Müsli von Seidebacher.
Gott, halt dein dummes Maul, ich kann es nicht hören. Oh, nee.
Ja, oh. Nils, du musst auch einen Werbespot einsprechen.
Ich habe gerade dann doch sehr gemischte Gefühle aufgrund dieser dieses Werbeblocks von Dennis angesprochen. Empfehle ich stark Antidepressiva. Wenn ich sowas höre, kriege ich das Kotzen. Aber ist in Ordnung, kriegen wir alles hin.
Jo.
Super, ja. Diese besondere Aufgabe prägte die Identität der Legion wie keine andere. Die Dark Angels verstanden sich halt daher weder als Helden noch als ruhmreiche Eroberer, so, das mit dieser ganzen Geheimhaltungsgeschichte, das hat ihr schon so ein bisschen angepisst, und sie sahen sich halt viel mehr als das notwendige Übel des Imperiums, also wie so eine Art Waffe, die halt aber nur dann entfesselt wurde oder die man halt nur dann entfesselt hat, wenn halt alle anderen Mittel so versagt haben, wenn das so der letzte Ausweg gefühlt gewesen ist und ihr Selbstverständnis gründete auf Pflichtbewusstsein, Opferbereitschaft und natürlich ihr kompromisslosen Hingabe an den Auftrag. Und das ist ein sehr schöner Punkt, den müssen wir uns im Hinterkopf behalten, wie ich finde, wenn es später um Papa Lion Earl Johnson geht. Also das Ding mit der kompromisslosen Hingabe, das finde ich, das ist, es ist eine schöne Überschneidung. Naja, aus dieser Rolle heraus entwickelte sich halt eine gewisse Distanz zu den übrigen Streitkräften des Imperiums, wodurch sie sich selbst so ein bisschen selektiert haben. Und während andere Legionen für ihre Siege gefeiert wurden und Ruhm ernten konnten, blieben die größten Triumphe der ersten Legion halt oftmals im Verborgenen. So. Und diese Geheimhaltung nährte gleichermaßen so den Stolz auf ihre einzigartige Aufgabe, wie auch die Verbitterung auf der anderen Seite natürlich über die fehlende Anerkennung. Und unter der Führung von Grandmaster Hector Thrain, ist das richtig so? Ja, ne? Kann man so sagen, glaube ich, ne? Thrain oder?
Ja, würde ne? ich
sagen. Erreichte die Legion schließlich den Höhepunkt, also den wirklichen Höhepunkt ihrer Macht jener Zeit. Und Thrain galt als einer der herausragendsten Heerführer seiner Epoche und nahm innerhalb der imperialen Hierarchie einen gar nicht unbedeutenden Rang direkt ein, so mehr oder weniger direkt hinter dem Imperator, Malkador und Horus. Also den könnte man schon, wie ich finde, so in einem Atemzug oder im nächsten zumindest halt nennen. Und zu dieser Zeit verfügte die erste Legion über die größte Flotte, die schlagkräftigsten Waffenarsenale und die höchste Zahl an Kriegern aller Space Marine Legion, also mit Abstand, nicht nur so ein, zwei mehr, sondern das war schon, da kann man schon mal stolz drauf sein, würde ich mal behaupten. Und darüber hinaus besaß sie Zugriff auf uralte Technologien, darunter waren sogar kontrollierte Men of Iron, was ich persönlich ziemlich cool finde, die als strategische Reserve für eine mögliche Unterwerfung des Mars und die Unterstützung der dortigen Tech-Priester vorgesehen waren. So, und das finde ich, das ist echt ziemlich, also das finde ich, das hat so einen richtigen Geschmack, ne? Also das finde ich echt geil. Und
ja, das Imperium ist jung und die Verbindung zum Mars auch und man weiß ja nicht, wie weit man sich trauen kann.
Ganz genau. So, ne?
Sämtliche Technologie, aber also sämtliche Hochtechnologie, neue, kommt ja schon vom Mars. Ja. Da braucht man halt, ne, für den Fall, dass die
man braucht noch was in der Hinterhand.
Aus der Reihe springen, ne? Da braucht man halt irgendwas, was die nicht hacken können, ne? Weil sie den Trojaner, den Bundestrojaner da eingebaut haben.
Ja, ja, man braucht da noch was in der Hinterhand und ich finde, das ist ein ziemlich geiles Ding. Also das ist so ein, ja, da kriegt man Bock, irgendwie gleich was zu basteln oder so, finde ich, weiß nicht. Aber naja, aber ebenso standen halt dann auch noch der Legion Waffen zur Verfügung, deren Einsatz anderen Legionen, wohlgemerkt, streng untersagt waren. Das würde ich jetzt eigentlich, also ich hätte sonst immer gedacht, so, ja, Dark Angels, die strahlenden Ritter, blibla blub, irgendwie so ein Scheiß, aber Pustekuchen, denn diese Waffen, die einer Legion halt streng untersagt waren, das sind halt so genetische Seuchenwaffen, planetare Vernichtungsballermänner und weitere Instrumente totaler, also unterstrichen bitte an dieser Stelle, totaler Auslöschung. Ja, die gehörten halt zum Arsenal der ersten Legion und ein Arsenal halt geschaffen für Kriege, die niemals hätten geführt werden dürfen. Also von dem Ausmaß sprechen wir da. Und das klingt eigentlich schon fast nach Death Guard, finde ich. Also von der Intensität her des Waffenarsenals, was die halt mitbringen. Also jetzt hier diese Seuchengeschichte und so weiter und planetare Vernichtungswaffen, das ist übel. Das hätte ich bei vielen, aber bei anderen Legionen eher erwartet, aber absolut nicht bei den Dark Angels. Also da Hut ab, liebe Freunde von Terra und Caliban, ihr habt mein Interesse geweckt. Und ihr habt Schachbrettmuster, also was, mal gucken, was kommt in Zukunft. Wer weiß.
Ja, und so geile, so so diese okkulten roten Sterne und so.
Ja, mega.
Die Ikonografie ist super.
Ich verstehe Lukas immer mehr.
Ja.
Ne? Ich verstehe ihn immer mehr, ganz ehrlich.
Hey, join the movement.
Ist wahrscheinlich die Pest, das zu freehanden, aber dafür gibt es ja garantiert.
Dich. Dafür gibt es dich. Ich kenne deine Banner-Artworks. Dafür gibt es dich, mein Freund. Den Schuh hast du dir angezogen.
Boah, ich bin mal sehr gespannt, was demnächst. Also, da kommt gerade noch ein bisschen was auf mich zu, was sowas angeht. Aber na egal. Auf jeden Fall. Ja, und weil die halt so opulent bestückt sind mit allem, was so Spaß macht, nehmen die halt als, ja, ich sag mal schon erste untergleichen so, ne? Also, es ist deren Selbstverständnis unter den Legionen, eine ziemlich krasse Rolle auch im großen Kreuzzug ein. Ne? Also da, wo andere Space Marine Orden halt von Planet zu Planet reisen und da halt die Leute in die Compliance bringen, auf die eine oder andere Art. Ne? Die einen ein bisschen schneller, die anderen ein bisschen langsamer. Ich gucke da zu den Wordbearers, Zwinker-Smiley. Und sehen die Dark Angels sowas schon fast als unter ihrer Würde. Ne? Also die sind... Die vereinen da viele, viele Rollen in sich, die später dann auf andere Legionen oder mehrere Legionen so ein bisschen aufgeteilt wird. Ne? Die sehen sich schon als der Hammer, vielleicht auch so der Executioner irgendwie so des Imperators. Die reisen dahin, also hier irgendwelche Planeten, wo die Leute so ein bisschen aufmucken oder sowas, wird gerne mal links liegen gelassen, wenn dahinter ein Planet ist, wo gigantische dreiköpfige Monster wohnen. Die müssen dann bekämpft werden, und zwar mit Atombomben. Oder
nichts anderes. Mit Atombomben einfach. Aber die wollen doch nichts ist, drück auf den Knopf, und zwar genau jetzt.
Ja, das ist deren Weg, ne? Wir haben halt irgendwie existenzielle Bedrohungen, ne? Zuhörer erinnern sich an unsere Folge zu den Rangdan Xenoziden, ne? Fürs Imperium. Das ist gerade gut genug für die Dark Angels.
Ich glaube auch, dass am Heck von deren Kreuzern so Aufkleber drauf sind, wo dann drauf steht: Atomwaffen, ja bitte.
Die machen so Atomwaffeneinsätze und dann so eine Strichliste.
Ja.
Ja, vorne dran so. Zack, zack.
Warum heißt das Schiff der Planetenficker? Ach, keine Ahnung, weiß ich auch nicht.
Telling name. Dadurch, dass die halt nur gegen die größten, krassesten Bedrohungen, krassesten Monster, zersetzendsten Feinde sich die Ehre geben, da gegen zu kämpfen, wächst natürlich auch deren Ruhm, ne? Als, oh mein Gott, die erste Legion, ne? Trägt die Fackel des Imperiums in die Dunkelheit wie kein anderer. Bei denen leuchtet es am hellsten und so.
Durch Uran wahrscheinlich.
Wie bitte?
Durch Uran wahrscheinlich.
Und dadurch kriegen die halt ziemlich schnell einen Legendenstatus, aber halt auch verbreiten natürlich dadurch auch Angst und Schrecken. Ne? Also wenn da so eine Flotte Dark Angels in deinem Orbit auf einmal Halt macht, da fragt man sich zu Recht.
Warum wir?
Hab ich Dach, ne? Was haben wir jetzt wieder angestellt? Warum?
Unangenehm.
Hab ich das Dach stabil genug gedeckt? Wird man dann herausfinden, ne? Und und so verbreiten die halt auch unter den Imperialen, ne, eine Mischung aus Ehrfurcht und Angst. Und das Auftreten von denen wird halt auch immer mehr mit Tod und Unheil verbunden. Das geht so weit, dass die halt auch dann anfangen, wie man es halt heutzutage kennt, Ikonografie des Todes zu tragen, ne? Also die packen sich halt irgendwelche Totenköpfe und irgendwelche Todesengel und sowas zu dem Zeitpunkt auch schon auf die Rüstung. Kennt man ja bis heute noch. Aber wie das halt auch so bei Warhammer und im Imperium im Allgemeinen ist, es bleibt halt nicht alles eitel und atomarer Sonnenschein, denn dieser Stolz, den die sich draufziehen aufgrund ihrer begangenen Heldentaten, der verwandelt sich halt mit und mit in eine Form von Arroganz. Wer hätte es gedacht, ne? Ja, die sagen halt auch, ne, ihr Selbstbild, ne, ist halt auch jenes, dass sie halt sagen, so, ja, mit kleineren Sachen geben wir uns überhaupt nicht mehr ab, so, ne, und wir fegen halt eh alles aus dem Weg, und warum sollten wir uns überhaupt mit irgendwie was, mit kleineren Konflikten abgeben, weil den richtig kranken Scheiß, den wir hier regeln, das schaffen eh nur wir. Ne? Alle anderen, ich meine, man ist halt die erste Legion, ne? Alles andere kommt erstmal danach. Und ja, und das wird halt zu einer festen Tradition, ne? So, dass halt die einzige Kultur, ne, die Legion ist ja ein Schmelztiegel verschiedenster terranischer Kriegertraditionen. Hat der Nils ja vorhin auch schon. Nils war das, glaube ich, ne? Oder was, Nico? Nils? Nico? Nilzo sagte das schon. Und also da hattest du Steppereiter-Traditionen aus den eurasischen Steppen. Da hattest du aus Old Albia schwere Infanterietraditionen. Alles, ne, Mögliche wurde in dieser Legion zu einer Streitmacht geschmiedet, und das war ein offenes Miteinander, ne? Und da wurde halt geguckt, und das war von Pragmatismus und Experimentierwillen und Lernen geprägt, und das versteinert halt mit und mit zu Traditionen, ne? Zu einem starren System aus Geheimnissen, ne? Weil man will ja sein Geheimnis des Erfolges Atombomben nicht an andere weitergeben.
Doch, eigentlich, ne? Schon.
Und halt
eigentlich
auch,
schon, Dennis. Man gibt es ja weiter.
Also man will das wirklich, ja, genau, ne? Also Loch wird gern gegeben, aber nicht wie man das halt schafft, ne? Dieses Loch. Und ja, genauso werden halt um dieses ganze Wissen und diese Art der Kriegsführung entstehen Rituale. Damit kommen auch gewisse Hierarchien einher, ne? Weil jemand, der so ein Ritual führt, ist ja direkt quasi, ne, einer darüber. Und ja, so wird halt auch der Orden mit und mit zu etwas, ja, weniger freundlichem, kann man jetzt nicht mehr sagen, ne? Aber da kann man schon den Geist eines späteren Imperiums schon ein bisschen dran ablesen.
Ja, und Arroganz und Niedergang kulminieren dann in der Katastrophe von Canis Balor. Hier trifft die erste Legion auf einen unbekannten Xenos-Gegner, der unterschätzt wird. Und es ist dann tatsächlich so, dass mehrere erfolglose Angriffe später und keine Einsicht im Führungsstab der genannte Legionsmeister Hector Thrain auf dem Schlachtfeld stirbt. Und diese logischerweise daraus resultierende Bestürzung bei den Legionären führt dann dazu, dass sich die verschiedensten Konstrukte der Legion, also da werden wir, glaube ich, noch zu kommen, das will ich jetzt noch nicht spoilern, sich da halt...
Werden wir, aber vielleicht nicht mehr in dieser Folge.
Ja, man kann ja auch mal eine längere Folge machen.
Ja, aber da habe ich kein Problem mit.
So. Achso, genau, dass diese verschiedenen Konstrukte der Legion sich gegenseitig die Schuld zuzuschieben. Und ja, man kann eigentlich sagen, dass die erste Legion droht, am Tod ihres glorreichen wie arroganten Anführers zu zerbrechen. Und wie aber Historiker unter euren Zuhörern wissen, Krisen führen oft auch zu Neuanfängen, und der Neuanfang der ersten Legion trägt den Namen Urien Vendrake, und der wird zum neuen Großmeister gewählt. Seine Vorzüge sind, er ist ein erfahrener Frontoffizier und hat nichts mit Politik und Ränkespielen zu tun. Das heißt, bei Game of Thrones wäre er schon, keine Ahnung, eine Folge drin tot. Und er soll die Legion halt wieder zusammenschweißen, zusammen schmieden und zu neuem Ruhm führen. Ja, und was macht man? Man wendet sich dann einem neuen Feind zu, der potenziell die größte Bedrohung des großen Kreuzzugs sein könnte. Den Rangdar.
Natürlich.
Ganz genau, die Rangdar. Tatsächlich waren die Rangdar die größte Bedrohung des heiligen großen Kreuzzugs, muss man ganz ehrlich sagen. Also selbst die Kämpfe gegen die Orks auf Ulanor und so sind nicht zu vergleichen mit den Rangdar. Auch was
zumindest zu dem Zeitpunkt.
Ja, aber auch, ich meine, auch was die Verluste angeht.
Ja.
Im Endeffekt, die Rangdar waren auf jeden Fall eine hochentwickelte und äußerst gefährliche Xenos-Zivilisation, die natürlich in der Technologie andersartig aber und fremdartig, aber dennoch extrem erfolgreich unterwegs waren, wie zum Beispiel auch in einer Art von Gedankenkontrolle. Also die haben halt sich ja, irgendwelchen unterwürfigen Zweibeinern oder etwas weniger intelligenten Zivilisationen haben die wahrscheinlich so eine Art Drohne an den Kopf gesetzt, dass die halt funktionieren als Sklave. Und die, ich sag mal, händischen Bauarbeiten wurden durch diese Sklaven produziert, sei es Festungen wurden gebaut, Schiffe wurden gebaut, Kriegsmaschinen wurden gebaut, alles durch die Sklavenhände und die steuerten das dann. Es gab halt auch andere ähnlich merkwürdige, Xenos-Rassen, die auch ähnlich vorgegangen sind, die sich ebenfalls auch an intelligentem Leben erfreut haben. Die Slord waren zum Beispiel so ein Volk. Das waren auch Zweibeiner, allerdings in solchen komischen Mänteln gehüllt, aber bestanden irgendwie zum großen Teil nur aus Würmern. Und die haben halt auch sich am intelligentem Leben erfreut und die ausgenuckelt. Und ähnlich muss es halt auch gewesen sein mit diesen Rangdar. Und die Rangdar waren halt so weit fortgeschritten und hatten sich auch so viele Menschen bemächtigt, dass die halt eine unglaublich große Bedrohung waren und ausgeschaltet werden mussten. So, und so ging es dann auch los, dass sich dann das in einem großen ersten Konflikt manifestierte. Das war in dem System Advex Mors. Da gab es sogar einen riesigen Kriegsmond, den die gebaut haben, der die Feuerkraft von ganzen Flotten hatte. Das kann man vergleichen mit den kriegerischen Monden 2000 Jahre nach der Heresy beim Krieg gegen die Bestie, wo die Orks ganze Kriegsmonde teleportiert haben in die Umlaufbahn von Planeten. So kann man sich das auch ein bisschen vorstellen wie diesen gewaltigen Kriegsmond. Genau. Und dieser Kriegsmond, aber auch halt zig tausend, wenn nicht sogar Millionen von Sklaven, die haben auch super viele Systeme überrannt und breiteten sich auch so ein bisschen aus wie die Pest. Das war natürlich beim Vereinnehmen der Imperialen oder der Menschen in das Imperium, das war natürlich so ein bisschen konträr, da musste natürlich der Imperator mal ein bisschen gegen angehen. So, und er schickte dann natürlich die frühen Legionen zu diesem Zeitpunkt, unter anderem auch die erste Legion, die zu dem Zeitpunkt auch die zahlenstärkste Legion war, in die Schlacht. Und ich will das ein bisschen runterbrechen, aber das sind gewaltige Zahlen, die da entstanden sind. Es gab halt wirklich riesige Auseinandersetzungen. Im Endeffekt gab es drei Rangdan Xenozide, also wirklich Methoden, um die auszurotten, weil die halt eine solche Gefahr waren. Die mussten wirklich ausgemerzt werden und das waren drei riesige Kampagnen, wo Hunderttausende von Legionären aktiv waren, zig Millionen an menschlichen Hilfstruppen und die Toten auf den Seiten der Menschheit waren enorm. auch zig Millionen Menschen, Soldaten sind gestorben, um die irgendwann mal so, ich sag mal, aufzubrechen. Und sage und schreibe, das habe ich auch heute erst mitbekommen, 80.000 Legionäre sind gestorben in den Kämpfen mit den Rangda. Also das Äquivalent eines voll ausgewachsenen Legion, könnte man sagen, wurde ausgemerzt im Kampf gegen diese Rangda. Und deswegen sehe ich die halt schon als eine der größten Bedrohungen oder die größte Bedrohung zur Zeit des Großen Kreuzzugs. Weil auch dort waren die Legionen teilweise, wenn ihr euch erinnert an alte Folgen von uns, die waren nicht so stark. Die waren noch nicht so zahlenmäßig groß vertreten und haben dann auch solche Verluste nicht stemmen können. Auch unter anderem die Dark Angels, die einen enormen Anteil daran hatten, diese Rangda zu killen. Vor allem auch später in Kombination mit den Space Wolves. Die wurden nämlich ausgesandt und haben Bioprogrome durchgeführt und ganze Sektoren, die infiziert waren von den Rangda, ausgelöscht. In übelster Manier. Und naja, dafür, wofür die Dark Angels bekannt waren, diese Kompromisslosigkeit und diese Erbarmungslosigkeit, die wurde ausgenutzt und die haben halt wirklich Sektor für Sektor ausgemerzt, damit die halt kein Futter für ihre Sklavenarmeen mehr hatten so wurden die nahezu ausgehungert. Die Space Wolves erlangten damals dann auch ihren Ruf zum Beispiel für hier als die Henker. Und die Dark Angels verloren ihren Status als zahlenreichste Armee oder Legion. Die haben solche enormen Verluste. Ich weiß nicht, wie viele tausend Legionäre die verloren haben, aber es muss abartig hoch gewesen sein. Und der Zeitraum war auch extrem. Es ging nämlich um über 20 Jahre ging dieser Krieg oder diese Kriege. Und es führte sogar dazu, dass andere Kreuzzugsarmeen, dass da Kräfte teilweise abgezogen wurden, um den Kampf gegen die Rangda aufzufüllen. Und sogar haben die Ansage gekriegt, Leute, wenn ihr auf eine Welt trefft, die eher vielleicht nicht ganz so, die nicht so gleich Bock haben, beim Imperium mitzumachen, geht nicht wie sonst schnell kriegerisch vor, nein. Geht lieber mal ein bisschen in die Verhandlung und sorgt dafür, dass die vielleicht mit Politik und Diplomatie einverleibt werden können. Und da gab es halt auch einen Schlüsselmoment gegen diese Rangda, dass eine weit entfernte, isolierte, aber hochmoderne Fabrikwelt namens Xana 2 vom Mechanikum, die wurde entdeckt und die wurde trotz anfänglicher, ich sag mal, Widerspenstigkeit, mit Verhandlungen auch eingebracht in die Reihe der loyalen, Welten des Imperiums. Zeit oder kleine Mitinformationen, die waren nachher, glaube ich, aber eher so auf der Seite von Horus. Aber die waren in dem Moment dann bereit, okay, ihr habt die richtigen Verhandlungsgeschichten hier vorgebracht. Wir stützen euch und die haben dann für den entscheidenden Move gesorgt. Und zwar haben die alleine zig Kohorten der Legio Kybernetica ins Feld geführt, haben ganze zwei Titanenlegionen ins Feld geführt, Kriegsschiffe ins Feld geführt. Und das ist vor allem das Entscheidende. Die haben für diesen Zweck drei Ordinati Ulator Schemata Minoris ins Feld geführt. Für diejenigen, die das nichtssagend ist, das sind riesige Schallwaffen, die auf riesigen Kettenfahrzeugen übers Feld fahren und nahezu alles in einem Korridor man könnte sich da an diese Schallwaffen der Emperor's Children irgendwie erinnern, die machen einfach alles platt. Das sind krasseste Schallwaffen und die haben drei riesige Waffen davon ins Feld geführt. Zwei davon, auch eine kleine Witzinformation, endeten später bei den Horus Heresy auf Seiten der Loyalisten im Kampf gegen die Titanenlegion der Heretiker. Es gibt einen coolen Roman, Titan Death, Titanentod, der ist super. Und da werden die zum Beispiel eingesetzt. Also das sind wirklich geschichtsträchtige, auch mit Namen versehene Waffen. Das sind Relikte sondergleichen. Also Wahnsinn. Jedenfalls, das war so das Quäntchen, was, sag ich mal, jetzt die Waagschale zum Imperium geführt hat. Und die haben es dann geschafft, trotz
horrender Ganz kurz. Ich hatte eben kurz einen Aussetzer in Nikos Paar, Dennis. Und, ja, eine Preis Stunde 17 hoch. Ist jetzt gerade bei mir. Eine Stunde 17, 20 Sekunden. Damit du das synchronisieren kannst. Aber jetzt nimmt er wieder gut auf.
Mal, dass die mindestens Verluste im fünfstelligen Bereich hatten. Und zwar, vielleicht haben sie ja sogar die Hälfte dieser Verluste von 80.000 Legionären gehabt. Keine Ahnung. Genau. Und da verweise ich jetzt einmal an den lieben Dennis, der hatte noch einen Einwurf vor.
An der Stelle Shoutout an unseren lieben Aikfarius. Der ist nämlich gerade selber sehr undercover unterwegs. Und liebe Grüße einfach mal. Der ist ja hier großer Alpha-Legion-Spieler, auch gerade wieder im Aufbau von noch mehr davon.
Ja. Ah. Liebe. Ja. Und die waren auf jeden Fall da.
Ganz viel Liebe
da. Die waren auch da.
Genau.
Von dem hört man auch wenig bei Discord.
Weil er ja auch eigentlich schon Grammatikus ist. Ja,
ganz viel in... quasi. Aber ja, der sitzt, glaube ich, in Jordanien oder so sitzt der gerade.
Da darf man nicht drüber reden
wahrscheinlich. Ja, doch. So. Also der sagt immer, das ist gar nicht so geheim, was er da macht. Und da sage ich, aber das sagst du doch nur, weil du das sagen musst. Ne? Und
dann, eigentlich ist es ganz anders.
Ja, das war's aber auch schon. Ja, liebe Grüße, 20. Legion.
Genau, ganz, ganz liebe Grüße.
Ja, und das ist doch die Story auch aus dem Alpharius Primarchenroman.
Den habe ich nicht weder gelesen noch gehört, leider.
Oh, der ist ganz toll.
Ja, die Primarchenromane sind auch bei mir noch nicht tatsächlich in Erscheinung getreten. Ich habe das schon immer mal vorgehabt, aber...
Kann ich wärmstens
empfehlen. Ich würde sagen, sie sind erwachsen.
Okay.
Ja.
Ich kenne nur den.
Mal gut, mal schlecht. Ja, nee, aber ja, auch da, ne, die tauchen halt auf und machen Dinge, ne? Und man ist sich gar nicht so drüber im Klaren, wer sind denn die jetzt eigentlich, weil so prominent ist ja die 20. Legion noch gar nicht unterwegs gewesen. Aber ja, wir haben Space Marines in grauen Rüstungen, die da auf einmal da sind und ein bisschen mithelfen.
Mithelfen.
Wenn ich mich richtig erinnere, auch als 20. Legion auch vorstellen und dann halt auch wieder verschwinden.
Also. Ja, und Alpharius sagt, glaube ich, Alpharius, aber, weiß halt auch noch keiner, wer Alpharius ist. Und das Buch geht ja auch los mit Ich bin Alpharius und das ist eine Lüge. Aber ich glaube, das ist auch folgenfüllende Diskussion.
Nee, und müssen wir auch nochmal mitnehmen. Und wenn wir schon die Legion durchgehen, die Alpha Legion.
Ja, sind auch geil, ne? Also liebe ich, ja, ich werde mir wahrscheinlich den Alpharius. Ich habe den mal angefangen und habe ihn tatsächlich abgebrochen, weil ich den sehr anstrengend fand. Ich war ja auch der, ja, ich echt? Fand auch nicht den Krass. Dingens gut. Den habe ich auch beim ersten Mal hören abgebrochen. Hier, wie heißt er?
Legion?
Legion habe ich 3 oder 4 Mal durchgekloppt. Den finde ich ja irre gut. Aber bei Primarchen Romanen sind hier, der Phönizier, Dingsbums.
Fulgrim.
Fulgrim, genau. Den habe ich
Lucius.
Auch. Den fand ich. Fulgrim. Den fand ich auch am Anfang nicht geil.
Ach Quatsch.
Brauchte ich zwei Anläufe für und dann ging's.
Ja, okay. Ja, ich kenne nur den von Alpharius. Und den finde ich wirklich. Ist eine coole Geschichte.
Lorga ist super.
So sagt man. Angron. Wollen wir weitermachen?
Ja. Ja, aber Angron ist auch einer der langweiligsten.
Ja? Cool. Also, ja, wie wir eben ja schon gehört haben, während die erste Legion ihre Rolle als geheime Klinge des Imperiums erfüllte, holten andere Legionen natürlich zunehmend auf. Das wurde eben ja schon mal so ansatzweise so ein bisschen irgendwie gesagt. Danke, Nico, an der Stelle. denn unter der Führung von Gilliman entwickelten sich zum Beispiel die Ultramarines zu der zahlenmäßig größten Legion des Großen Kreuzzugs. Da haben wir auch schon in der Vergangenheit mal die ein oder andere Vermutung angestellt, was das für ein gewitzter Schachzug ist vom lieben Roboter-Gorillamann. Auch alles, was dann halt noch in Zukunft dann passiert, im Sinne von Schlagfertigkeit beziehungsweise der Manpower seiner Legion. Naja, aber dazu mehr an anderer Stelle mal irgendwann. Und die Imperial Fists, auch da zum Beispiel, perfektionierten die Kunst der Belagerung und der Verteidigung, während die Lunar Wolves, ganz viel Liebe für die Jungs, unter Horus im Mittelpunkt der imperialen Expansion standen. Naja, und die Dark Angels mussten halt erkennen, dass ihre einst unangefochtene Vormachtstellung nicht mehr so selbstverständlich war, wie sie eigentlich immer gedacht haben, beziehungsweise es garantiert noch gerne gehabt hätten. So, das kann man, glaube ich, so stehen lassen. Und in dieser Zeit fand dann auch der Imperator schließlich den verlorenen Primarchen der ersten Legion, Lionel Johnson, so Mr. Style himself. Ne? Ich verweise da an auf seinen Bart und seine Mähne, die ist natürlich Gold im wahrsten Sinne. Und Johnson war halt auf Caliban aufgewachsen. Das ist eine wunderbar düstere Todeswelt, deren gewaltige Wälder von albtraumhaften Bestien bevölkert wurden. Also, was kann es Besseres geben für so eine Primarchen-Baby-Kapsel, die irgendwo im Wald abstürzt, als sowas? Ist ja wunderbar. Mhm. Das kann ja nur gut werden. Also, was soll passieren? Garantiert nichts Schlimmes. Naja. Aber anders als viele...
Aber es ist ja trotzdem patentes
Kerlchen geworden. Es ist was aus ihm geworden. Ich sag, wie das.
Hey, der ist ein stabiler Ehrenmann, da kann man nichts sagen. Ne?
Aber anders als viele seiner Brüder wurde er nicht durch die Kultur einer menschlichen Zivilisation geprägt. Ne? Seine ersten Jahre verbrachte er halt allein in der Wildnis, wo nur Stärke, Wachsamkeit und Anpassungsfähigkeit das Überleben sichern. Ja. Und ich habe da echt... Kopfkino, wenn ich an Baby L. Johnson denke, wie er dann quasi mit einem mit einem angespitzten...
Mit so einem schwarzen Panther und einem Bären
so, durch die Gegend ganz, zieht, genau, die ganze ganz Zeit. Genau. Und hat aber so ein wahnsinniges Feuer in seinem Blick, weißt du, und dann noch so einen angespitzten Stock und keine Ahnung, und dann geht's halt los.
Baby L. Johnson.
So ungefähr. Ja, ne, und naja, aber diese Kindheit formt ihn natürlich auch zu einem außergewöhnlich rationalen, verschlossenen und kompromisslosen Wesen. Jetzt kann man natürlich drüber schwadronieren, warum das so ist. Wahrscheinlich war es nicht die Art und Weise, wie er aufgewachsen ist, aber wer weiß, ne? Die entscheidende Wende in seinem Leben kam dann mit der Begegnung Luthers. Auch ein sehr, sehr cooler Charakter, auf jeden Fall in der ganzen Geschichte. Der erfahrene Ritter erkannte die außergewöhnliche Natur des jungen Löwen und nahm ihn in seinem Ritterorden, The Order, ist auch sehr sehr einfallsreich, der nahm ihn da halt auf und dort lernte der Primarch halt Sprache, Geschichte, Kultur und die Kunst des Krieges. Und da möchte ich bitte sagen, er lernte Sprache. Auch da habe ich wieder wildes Kopfkino. Er musste sich ja schon vorher zur Wehr setzen, sonst wäre er nicht so kompromisslos und wachsam geworden, wie wir ja eben schon gehört haben gerade. Ich stelle mir das sehr, sehr wild vor, wie er auf jeden Fall seine Feinde oder auch generell, also auch potenzielle Feinde, einfach zerfetzt mit wilden Lauten. Keine Ahnung, und irgendwelchen Schreien. Naja, aber er lernt auf jeden Fall sprechen und so weiter. Das kriegt er schon mit auf dem Weg. Und die Kunst des Krieges. Aber, doch selbst unter den besten Kriegern Calibans ragt er natürlich bald heraus. Was für ein Zufall. Er ist natürlich der Heftige, der um die Ecke kommt. Und seine Fähigkeiten, seine Intelligenz und seine natürliche Autorität bringt ja jeder Primarch auf seine eigene Art und Weise so ein bisschen mit, übertrafen natürlich die aller anderen Ritter. So, und gemeinsam mit Luther führte Lionel Johnson schließlich einen langen und erbitterten Feldzug gegen die Schrecken der Wälder. Und Schritt für Schritt wurden halt die monströsen Bestien Caliban zurückgedrängt und vernichtet, auf dass sie hoffentlich nicht wiederkommen oder das dann halt das Ende gewesen ist. Und diese Siege machten ihn natürlich Possum zu einer Legende und legten halt den Grundstein für seine spätere Herrschaft über den Planeten und schließlich über die erste Legion natürlich auch selbst, weil das bringt man natürlich alles mit. Denn eins dürfen wir nicht vergessen, Umgang formt den Charakter, und wenn halt Lionel Johnson oder wenn so jemand wie Lionel Johnson auf seine Söhne in Anführungszeichen trifft, das kann halt nur gut werden. Ne? Also zu Recht ist der Status, glaube ich, an dieser Stelle verdient der ersten Legion.
Ja. Wie man sich denken kann, ne? Wir haben da auf einmal, sind hier Ritter im Spiel. Mhm. Ne? Also hat ja der Nils gerade schon
erklärt. Mit Pferden.
Denn diese Todeswelt ist halt nicht irgendwie so wie Katachan oder sowas, ne? Einfach nur so ein dampfender Dschungel voller Dinosaurier oder sowas.
Das ist halt, das wäre auch geil.
Im Prinzip so eine semi-ascharche Feudalwelt, sag ich jetzt mal, ne, wo halt so Menschen in so Dörfern wohnen. So, ich stelle mir das so ein bisschen wie bei Attack on Titan vor. Und außerhalb dieser Dörfer, ne, und die wohnen da halt, ne, die Leute da mit ihren Rittern, aber die haben halt auch schon krassen Scheiß, so, ne. Das sind jetzt nicht halt irgendwie Typen mit Keulen und Schwertern auch, aber die haben halt auch krasse Rüstungen und einschüssige Bolter,
Vorderlader-Bolter,
also haben die schon auch so, ja, ne, also für sich entwickelt, sogar Kettenschwerter, genau. Also die sind da schon verhältnismäßig weit entwickelt. Und außerhalb dieser Dörfer ist halt der finstere, böse Wald, der von gigantischen Monstern bewohnt wird, die halt versuchen, das menschliche Leben auf diesem Planeten auszulöschen. So, und wie man sich vorstellen kann, ein Kind, was in so eine Welt reingeschmissen wird, ne, merkt halt, dass du da einen Feind hast, der halt zu bekämpfen ist. Ne? Und zwar, da gibt's halt auch kein Federlesen, da gibt's keine falsche Zurückhaltung oder sowas. Ne? Nachsicht oder Halbherzigkeiten sind da fehl am Platze. Ne? Diese Monster müssen weg, denn die wollen ja nun mal diese Menschheit da auf diesem Planeten auslöschen. So, und Luther, der gerade schon angesprochen wird, der ist selber für seine Generation der Größte und Stärkste und Beste. Ne? Also da ist jetzt jemand, der in diesem Feudalwesen an allererster Stelle steht, der hätte den Planeten auf kurz oder lang wahrscheinlich übernommen, wäre halt nicht Lionel Johnson dahergekommen. Luther erkennt den Jungen oder das Potenzial in diesem Jungen. Ich meine, der ist halt, triffst da halt auf so ein wildes Kind, was mit
Steinen und Scheiße wirft.
Damit halt irgendwie diese krassen Monster da tötet, ne, nimmt den halt in seine Obhut und bringt dem halt erstmal Ritterlichkeit bei, so, ne, dann kommt's ja hier zu diesem krassen Feldzug, diesem Vernichtungsfeldzug gegen die Monster, und das prägt halt den Lionel Johnson wie fast nichts anderes in seinem Leben, natürlich plus nochmal dieses ganze Ritterlichkeitsding, was ihm halt aufoktroyiert wird. Und, ne, und da erkennt er halt auch für sich, ne, dass grundsätzlich jeder Feind, der bekämpft wird, ist halt, also diese Monster da sind genauso wie jeder andere Feind, der bekämpft wird. Und Krieg muss immer absolut sein und total. Und da gibt's halt auch keine, wir lassen jetzt mal Gnade walten. Ne? Das gibt's nicht. Der Feind muss weg. Und diese Denkweise überträgt sich halt auch später auf die Legion. So, und wie man das halt von anderen Primarchen und Planeten, auf denen diese Primarchen dann da unterwegs sind, kennt, taucht irgendwann der Imperator auf. Und Lionel Johnson sieht den Imperator und erkennt den Imperator sofort als das, was er ist. Ne? Also der ist seiner Position als Sohn des Imperators sofort bewusst. Der Imperator nimmt ihn auf und überträgt ihm auch sehr schnell seine erste Legion, also seine eigene Legion. Und Lionel Johnson fängt, wie halt alle anderen Primarchen auch, sofort an, diese Legion nach seinen eigenen Vorstellungen und Traditionen und sowas zu formen. Die alten terranischen Traditionen werden hier mit diesen Ritteridealen von Caliban verschmolzen. Und dass die sogenannte Hexagrammaton-Struktur, also die entsteht. Da kommen wir später nochmal zu. Die Legion selber wird neu organisiert und Caliban wird neue Heimatwelt der Legion und halt auch Hauptrekrutierungszentrum für die Dark Angels. Das heißt jetzt nicht, dass wie in anderen Legionen, dass dann mal passiert ist, dass dann auf einmal sich der Terraner entledigt wird, weil die halt irgendwie zu wild sind oder irgendwas. Oder man zieht jetzt nur noch von diesem Planeten. Das würde halt auch diesem Schmelztiegel-Gedanken der Legion so ein bisschen widerstreben. Aber hauptsächlich ist jetzt da erstmal die Basis. Unter der neuen Führung des Löwen erlangt die Legion selber die wächst zu neuer Größe an, entwickelt beeindruckende Stärke. Allerdings entstehen zeitgleich Spannungen mit Luther. Denn der einstige Mentor, der sich halt als super Krieger ja fühlte, der er nun mal ist, fühlt sich auf einmal dann doch sehr zurückgesetzt. Ne? Um ihn rum werden alle möglichen Leute zu Astartes erhoben. Das bleibt ihm verwehrt. Also der wird so quasi Astartes, aber der ist halt zu alt, um die volle Astartes-Behandlung zu bekommen. Gesundheit. Alles gut. Sorry. Das ist menschlich. Wir sind in einem Podcast. Das ist alles raus, hat keine Miete zahlt. So, und wie gesagt, und der fühlt sich aber immer halt, ne, er wäre ja eigentlich die Zukunft Calibans gewesen und jetzt ist er halt nur so ein Halb-Astartes, der dann irgendwie zu Hause in der Ordensfestung rumdümpeln muss, ne? Und der fühlt sich da halt zurückgesetzt und was zunächst als stille Enttäuschung beginnt, entwickelt sich halt langsam zu Neid und Verbitterung. Da kann man durchaus Parallelen zu anderen Charakteren sehen und sein Werdegang wird auch ein ähnlicher sein. Aber dazu halt an anderer Stelle mehr.
Ja, also total faszinierender Charakter der Luther. Da kann ich auch, wen das interessiert, sehr das Buch, das seinen Namen trägt, ans Herz legen.
Gibt es ein Modell von dem? Nee, ne?
Nee, aber ja, ich wüsste auch gar nicht so richtig, wie man es verwenden soll, weil der tritt halt überhaupt nicht viel in Erscheinung, ne? Also der hat halt wirklich, der ist halt total viel auf Caliban am schlecht drauf sein, so. Und seine Beziehung zu Dämonen pflegen. Naja, während der Häresie kämpfte die erste Legion an zahlreichen Schauplätzen und Fronten. Man könnte aber sagen, dass Horus sie als zu gefährlich einstufte, um sich ihnen direkt zu stellen oder ernsthaft ihre komplette Zerstörung in Betracht zu ziehen, wie halt zum Beispiel bei der Raven Guard oder den Salamanders. Und das ist ja ziemlich bekannt, die Night Lords haben dann halt versucht, sie länger im Trammer-System zu binden, wo es erbitterte Kämpfe gab zwischen den beiden Legionen. Ebenso wie dann in Ultramar, wo die Dark Angels dann ja auch an der Gründung und an der Verteidigung des Imperium Secundus entscheidend mitgewirkt haben, was natürlich erst nach der Entstehung des Runestorms passierte. Also wir springen jetzt ein bisschen zeitlich.
Ja, wir sind jetzt genau gesprungen. Also sorry, das war das war Sound.
Ja, okay, ich verstehe.
Wir arbeiten hier im Podcast mit. Bisse.
Okay. Ja, genau. Also in der Heresy haben sie viel gegen die Night Lords gekämpft, haben Ultramar verteidigt, haben das Imperium Secundus mitgegründet, wie schon gesagt. Und als es dann sich der Schleier so langsam lichtete, beziehungsweise man wusste, was abgeht und was auf Terra abgeht, haben sich dann ja die drei Legionen, die Blood Angels, die Ultramarines und die Dark Angels auf den Weg gemacht, haben aber gemerkt, dass es nicht geht. Und am Ende haben sie dann ja den Blood Angels den Vortritt gelassen und haben sich dann aber natürlich nicht einfach irgendwie zurückgezogen, sondern haben sich damit beschäftigt, die Heimatwelten mancher Verräterlegionen komplett zu zerstören und dem Erdboden gleichzumachen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, die waren auf Olympia und auf der von der Death Guard auch, oder? Falls es jetzt jemand so schnell weiß. Okay, Witz. Ja, alles gut. Und ich hatte auch ehrlich gesagt, dass daher dieser Name der Angels of Death kam. Aber da kann ich mich auch irren. Ja, und wahrscheinlich eine der größten Niederlagen des Löwen ist dann in der Heresy, dass er es halt nicht schafft, rechtzeitig Terra zu erreichen, um halt das zu verhindern, von dem wir alle wissen, ja, was passiert.
An der Stelle ganz kurz, das ist ja Imperium Secundus gedroppt. Da haben wir auch noch nie wirklich in Länge mal drüber gesprochen. Ne? Ich meine, das jetzt
zu
behandeln, wäre mal wieder Stoff für eine eigene Folge so. Aber für die Leute, die nicht wissen, was Imperium Secundus ist, weil ich es immer wieder höre, für uns ist das ja gegeben, ja, aber kannst du ganz, ganz kurz erzählen, worum es da geht?
Ja, also es ist so, dass die...
Ja, aber wollen wir...
Nur ganz kurz. Durch den angesprochenen Ruinstorm ist es halt so, dass weite Teile der Galaxis, unter anderem halt das Ultramar-System, vom Licht des Astronomikons abgeschnitten waren und sich dann und dadurch wurden auch ganz viele Warp-Reisen schwierig. Und es kam dann halt dazu, dass tatsächlich relativ, ich weiß gar nicht, Zufall wird es ja nicht gewesen sein, aber dass die Blood Angels und die Dark Angels dort gestrandet sind und halt auch ganz viele kleinere Banden von Space Marines, also White Scars, dann sind da hier auch, ne, Alexis Pollux, bla 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 bla. Und dadurch, dass sie halt das Astronomikon nicht mehr sehen können, denken dann halt die drei Primarchen, dass Terra gefallen ist. Und ihre Intention ist dann halt, die Vision des Imperators weiterleben zu lassen, indem sie halt das Imperium Secundus, also das zweite Imperium, gründen, mit Ultramar sozusagen als Basis. Und sobald dann halt klar wird, dass Terra nicht gefallen ist und der Imperator halt aushält, wird das Ganze natürlich auch rückgängig gemacht. Also es sind auch tolle Geschichten, die Romane darum, wie ich finde. Also weil ich auch finde, dass Robut Gilliman einer der interessanteren Primarchen ist, weil er so sehr viele, sehr menschliche Seiten hat.
Total. Und vor allem, wie schnell die reagieren halt, ne? Und dann diese Thronwelt einrichten, sag ich mal, in dem Imperium 2.0 oder 1.2, besser gesagt. Das ist schon ganz geil, wie gut das alles funktioniert.
Ja, und dann ja auch so eine Art Triumvirat bilden, ne? Also Sanguinius wird dann der neue Imperator. Ich glaube, Robut Gilliman bleibt Regent von Ultramar und Lionel Johnson wird sowas wie der Kriegsminister.
Kleine Anekdote, ne, diese kleine geile Ansage da macht, ne, wo er erstmal meint, so, ja, ich bin eigentlich gar nicht so wirklich hier gewesen, um zu gucken, also um mich hier direkt anzuschließen. Ich bin eigentlich hier vorbeigekommen, um zu gucken, ob ihr noch in der Compliance seid. Und Gilliman so, ja, krass. Und wenn wir das jetzt nicht mehr gewesen wären, nach deiner Meinung nach, ja, dann hätte ich den Kopf abgeschnitten. Dann
hätte ich hier abendüberzeugende Argumente dabei.
Genau, ne?
Ja, der ist ein geiler Typ. Da gibt's doch auch diese geile Szene, weil ich ja eben kurz, muss ich ganz kurz erzählen, weil ich ja meinte, dass da auch so ganz viele verschiedene Space Marines rumhängen und dann sind da halt auch so Space Wolves, weil ja Na hier, der Wolf, mhm. wie heißt er nochmal? Lehman Russ, hat ja zu jedem Primarchen so eine kleine Truppe an Space Wolves geschickt, in dem Gedanken, Henker. Die könnten den ausschalten, wenn die nicht mehr in der Compliance sind. Und die da bei Gilliman rumhängen, und die Space Wolves haben ja so eine Fehde mit den Dark Angels am Laufen. Und dann ist da ja so ein ganz normaler Space Wolf, der dann so einmacht auf, ja, wir müssen jetzt hier der Ehre wegen, müssen wir jetzt diesen Kampf führen. Und hofft dann halt so, dass Lionel Johnson, und fordert so halt Lionel Johnson heraus und hofft, dass der halt einen von seinen Offizieren schickt, und dann macht er das halt einfach selber und prügelt den halt einmal quer über diese Treppe.
Wundervoll.
Das sagt halt auch irgendwie viel über ihn aus, dass er da halt einfach so kein Gefühl für hat irgendwie, dass es auch ein bisschen komisch ist.
Ja, nicht nur das.
Wie gesagt.
Ich glaube, er hatte sogar, als er diesen Spruch gedrückt hat, wo die sich gerade noch am Einigen waren und noch nicht so ganz klar war, ob das alles jetzt Hand und Fuß hat, was da gegründet wird. Da hat er, glaube ich, zu dem Zeitpunkt ja auch seine Flotte im Orbit, wo bereits 1.000, 2.000 Legionäre in Sturmkapseln schon warteten. Das war ja auch irgendwie so ein witziger Move. Und,
ja, wenn schon, dann sind die jetzt abliefern.
Nee, absolut nicht. Genau, und dann kam es ja zu einem kleinen Fauxpas, dass Konrad Kurze da aus Versehen mal diese Sturm oder diese Kapseln hat abschießen lassen oder so. Ja, unangenehm. Das war ein bisschen witzig.
Aber ich meine, also ja auch krass, um jetzt noch weiter auszuschreiben. Konrad Kurze ist ja eigentlich der geborene Jäger.
Ja.
Und der wird dann von Lionel Johnson gejagt. Und auch nicht so knapp so, ne? Der ist schon ein Badass. Ein wilder.
Ja, der ist ein geiler Typ. Ja, wie gesagt, also eine seiner oder seine größte Niederlage wahrscheinlich, dass er halt Terra nicht rechtzeitig erreichen kann. Obwohl das halt nicht bedeutet, dass dort keine Dark Angels kämpfen. Es gibt da ja sogar, glaube ich, eine ziemlich große Abordnung, die unter Corswain dort einen ziemlich strategisch wichtigen Punkt hält. Ja. Nachdem Horus dann gefallen ist, zog es dann den Löwen und seine Legion zurück nach Caliban. Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt schon angemerkt hatten im letzten Part, aber der gute Luther, wo das ja ein bisschen schwierig war, das Verhältnis dann irgendwann,
belastet.
Wurde ja nach Caliban geschickt. Und da gab es ja auch wieder mal von Missverständnissen und man versteht sich nicht und hat nicht genug miteinander geredet.
Man hat ja Problem. Geheimnisse voneinander.
Ja, ich finde, es ist nicht mal eigentlich Geheimnisse, sondern naja. Genau, auf jeden Fall ist es halt so, dass Luther dort, wie man so schön sagt, in seinem eigenen Saft gekocht hat. Und die ganze Zeit so vor sich, ich stelle mir das so vor, am Anfang ist er da halt so rumgelaufen, so, der Lion, der mag mich nicht, bla bla bla. Der hat sich auf jeden Fall halt so crazy reingesteigert und es ist dann so weit gekommen, dass er korrumpiert wurde vom Chaos, wobei das irgendwie nochmal anders ist als bei Horus, aber das sprengt jetzt den Rahmen. Und er hat halt eine enorme Menge der Legionäre. Es wird immer davon gesprochen, dass es die Hälfte der Legion ist. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht so ganz vorstellen. Aber es ist eine enorme Menge, die er dort auf Caliban unter seiner Kontrolle hat. Dazu muss man sagen, das wird gleich noch wichtig, dass ziemlich sicher der allergrößte Teil dieser Legionäre nichts von dem weiß, was Luther da treibt. Wieder mal, man spricht nicht miteinander, ne?
Ja.
Und es gibt schon so einen elitären Kreis von Legionären und auch anderen imperialen Offizieren und Gouverneuren, was weiß ich, die daran teilhaben, an diesem Plan, den er hat. Aber der allergrößte Teil weiß halt nichts davon und hat da auch nichts mit zu tun. Dementsprechend sind die halt auch extrem irritiert, als auf einmal die Flotte der Dark Angels über Caliban auftaucht und es dann halt so ist, dass die Flotte auch das Feuer eröffnet. Und das ist halt total wichtig für die spätere Geschichte der Dark Angels dann in 40k, weil es entbrennt halt dann eine Schlacht. Und um es ganz kurz zu sagen, der Planet wird halt zerstört, deswegen gibt es ja den Planeten Caliban auch nicht mehr, sondern nur noch The Rock. Die Band. Die Ordensfestung halt, die auf Caliban stand. Und es kommt dann halt noch zu einem letzten Duell zwischen Luther und dem Löwen. Einst waren sie wie Vater und Sohn, dann wie Brüder und jetzt stehen sie sich halt im Kampf gegenüber.
Sag mal, und, ganz kurze Frage. War Luther nicht auch ziemlich angefressen davon, dass er nicht komplett transformiert werden konnte?
Ja.
Das war ja auch das so ein... Das
hatten wir schon angesprochen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das so eine große Rolle für ihn spielt. Ich glaube...
Ja, die waren ja immer also, auf Augenhöhe. Und
er war halt schon auf Caliban damals so ein Generational Talent, ne? Ja. Also, keine Ahnung, seine Eltern waren halt beide Ritter dieses Ordens, in denen dann auch Lionel Johnson aufgenommen wurde. Und das ist so einer der ruhmreichsten Orden von Caliban. Und er ist halt da in dieser, ich habe vergessen, wie diese Festung heißt, aber er ist halt da aufgewachsen und so. Und er hat sich da halt schon so diesen, er hat so die Ochsentour gemacht und sich dann einen Namen gemacht und so weiter und so fort. Und dann kommt halt Lionel Johnson und kriegt halt qua seiner Physis und seiner Erscheinung halt all das, was Luther sozusagen für sich beansprucht hatte. So habe ich das immer interpretiert.
Ja.
Und dann ist es ja so, dass sie schon irgendwie wie so Gleichgestellte halt das alles führen.
Ja, genau.
Bis zu dem Punkt, wo der Löwe ihn dann halt wegschickt. Und ich weiß gar nicht, ob das sicher mal irgendwo ganz klar besprochen wurde. Aber es gibt da ja verschiedene, also Luther hat ja potenziell versucht, den Löwen zu töten, indem er eine Bombe nicht hat entschärfen lassen. Das ist ja ganz am Ende des ersten Dark Angels Romans. Aber vor allem ist es ja so, dass er halt dieses Vertrauen, das der Löwe ihm halt schenkt, mit zu sagen, geh zurück nach Caliban und bilde halt die neuen Legionäre nach den Maßgaben aus, die der Orden halt lehrt. Also das ist ja irgendwie eigentlich auch ein riesiges Vertrauen, so dass er sagt, ne, du sollst quasi ja irgendwie meine Söhne aufziehen, so finde ich, kann man das verstehen. Das ist eigentlich ein riesiges Kompliment.
Auf der einen Seite aber auch gekränkter Stolz bei ihm wahrscheinlich.
Ja, klar.
Naja, auf jeden Fall. Und deswegen ist es ja halt auch alles so tragisch, ne, weil man wahrscheinlich, wenn die beiden irgendwie einen guten Therapeuten dabei gehabt hätten und das mal so besprochen hätten, dann wäre es wahrscheinlich gar nicht so weit gekommen.
Ja, aber das geht nicht. Aber das geht
ja nicht. Ja, klar, das geht nicht. Nein, die sind beide harte Männer und verschwiegen und haben lange Haare.
In puncto Therapeuten, das merkt man jetzt, der Grundstein für den Konflikt zwischen Luther und Lionel Johnson, der wird aktuell in der deutschen Regierung ja gerade gemacht. Kürzungen bei den Krankenkassengeldern, weniger Therapieplätze.
Ach so.
Bald
sollen Space Marines auch noch ihre Zahnärzte selber
bezahlen. Und ich glaube, der große Unterschied war, dass beide in der gesetzlichen Krankenkasse waren und somit sind die Therapieplätze für die weggefallen. Das ist der wahre Grund.
Ich glaube, der war ab Geburt privat versichert über
Daddy.
Die werden ja nicht eingeschränkt.
Ich habe auch gehört, dass gefordert wurde, dass Space Marines auch in die Rentenkassen einzahlen sollen.
Ach,
ja, fände ich aber auch gut, ne?
Ja.
Aber dann sind die auch Menschen berechtigt, ne? Wobei, nee, werden ja verheizt. In dem Fall.
Ja, aber auf der anderen Seite, wenn sie irgendwann mal nicht verheizt werden, Space Marines sterben ja nicht.
Boah, also, muss man lange Rente zahlen, ja. Ist nicht so clever.
Naja, also wie gesagt, wie einst Vater und Sohn, wie ehemalige Brüder stehen sich dann im Kampf auf Leben und Tod gegenüber. Luther ist halt so, ich meine, ne, wenn man sich die beiden so am Anfang des großen Kreuzzugs anguckt, sind es halt zwei Welten, ne? Lionel Johnson ist halt so der Überprimarch, quasi ein Adonis unter der Adonis der Götter wahrscheinlich.
Adoni.
Und Luther halt so ein wahrscheinlich mittlerweile so mittelalter Mann.
Ah, mittelalter Mann, weil es ein Ritter ist.
Wurde.
Boah.
Der war gut. Also schon so die Premium-Version von Lorga, aber halt auch kein Space Marine. Aber der ist halt durch das Chaos so aufgepumpt gewesen, dass die halt auf einem Level da gekämpft haben. Und in diesem Kampf ist es halt so, dass der Löwe schwer verwundet wird und Luther wird dann unter anderem von Ferrith Redlaws, das ist der Voted Lieutenant des Dreadwing, Und später der erste Chapter Master des Ordens der Dark Angels, gefangen genommen wird und weggesperrt wird. Und das ist quasi dann auch ja ein Geheimnis, was bis in die Warhammer Neuzeit immer nur von Ordensmeister zu oder oberster Großmeister, so heißen sie ja, von einem zum nächsten weitergegeben wird. Es gibt eine Ausnahme. Der erste Ordensmeister der Disciples of Caliban durfte, bevor er Ordensmeister geworden ist, auch Luther verhören. Genau. Und während dieses Kampfes zerbricht halt dann auch der Planet, der halt ja vom Chaos zersetzt ist und dem Warp ausgesetzt ist. Und viele der Dark Angels, die, wie ich ja gesagt habe, Luther unter seine Kontrolle gebracht hatte, sind dem Warp ausgesetzt und werden halt durch den Warp in Raum und Zeit verstreut. Und das sind halt diejenigen Dark Angels, die man heute als die Fallen kennt. Und jetzt machen wir wieder einen riesigen Sprung vom Ende der Horus Heresy quasi in die, ja, bis, also in die relevante Warhammer 40k Lore, weil die Jagd nach den Fallen und das Vertuschen ihrer Existenz und des Verrates von Luther ist die wichtigste und oberste Aufgabe sowohl des Ordens der Dark Angels als auch der sogenannten Legion der Sühne. Das sind halt die Dark Angels und ihre Nachfolgeorden. Die bilden halt gemeinsam die Legion der Sühne. Aber das ist halt auch so ein inoffizielles Ding, ne? Logischerweise.
Ja. Wieso werden die Legion der Sühne genannt?
Da reden wir nicht drüber.
Dreck wegmachen, Dreck weg.
Genau, das ist ja auch so, dass im Orden ja nur total wenige, da gibt's so in den Kodizes der Dark Angels gibt's da so ganz so Aufstellungen, ab welchem Rang und so man über was informiert wird und so. Und das mit den Fallen finde ich halt ziemlich interessant, weil auch das ist eigentlich wieder dann so eine Art Missverständnis, weil ganz viele haben ja im Prinzip nichts damit zu tun, was Luther dort getrieben hat. Laufen aber halt in diesen schwarzen Heresy-Rüstung der Dark Angels rum. Und wenn dann halt jemand von denen quasi ins 40. Jahrtausend gerissen wird, oder ein paar von denen, dann taucht er da halt auf, ne? Das ist für den halt alles total fremd. Der hat keine Ahnung, was da abgeht, was das für ein verrückter Glauben ist, den die da mit dem Imperator praktizieren. Und dann fragt er sich halt, wer sind diese Typen in Grün, die sich Dark Angels nennen und ganz anders drauf sind als wir damals. Und so kommt's halt dann nicht dazu, dass dort diese Verständigung stattfindet zwischen den, ne, Dark Angels aus der Heresy, die in alle Zeiten verstreut werden, und den dann aktuellen Dark Angels. Ich hoffe, man kann dem folgen. Und deswegen ist es halt mit diesen Fallen auch so ein bisschen schwierig, so, weil man könnte halt auch argumentieren, dass die viele von denen nicht aus sich heraus erstmal Gegner des Imperiums sind, sondern eigentlich vielleicht sogar erst durch die Jagd der Dark Angels auf sie dazu gemacht werden. Und also da fand ich persönlich dann auch nochmal den 40k-Roman über den Löwen ziemlich cool. Also ich meine, es ist halt sehr aktuelle Warhammer-Lore, deswegen halt auch ein bisschen weird. Aber es kommt keine Primaris vor, sondern nur irgendwelche Heresy-Marines, die ins 40. Jahrtausend geknallt werden, und halt Lionel Johnson, der irgendwie so ein alter Mann geworden ist. Das ist eigentlich ganz cool. Und ja, es ist halt auch einfach dieser riesige Widerspruch des Ordens, ne? Man hat zum einen diesen ruhmreichen und loyalen Orden der ersten Gründung, der so einer der klangvollsten Namen irgendwie ist. Und zum anderen versuchen sie halt so viel wie möglich von dem, was sie tun und warum sie es tun und etc., vor allen anderen imperialen Akteuren geheim zu halten. Und das führt ja dann teilweise auch dazu, dass die halt auf einmal von irgendwelchen Schlachtfeldern verschwinden, weil die einen Hinweis bekommen, dass ein System weiter potenziell ein Fallen unterwegs ist. Und es ist dann halt die alleroberste Priorität von denen, diesen Fallen einzufangen, bevor das irgendwer mitbekommt. Genau. weil, habe ich ja schon gesagt, der Verrat Luthers und die Existenz der Fallen muss halt um jeden Preis geheim gehalten werden.
Ich glaube auch sogar, dass sie dann halt auch den aufgrund dieser Kompromisslosigkeit, die sie ja schon von ihren Kinderschuhen aus haben, dass sie da halt auch, wenn ein Fallen in einem loyalen Regiment der imperialen Armee gesehen, gesichtet wird oder vermutet wird, dass die da halt auch kompromisslos dieses Regiment ausmerzen, um auf jeden Fall diesen Fallen zu kriegen. Ich erinnere mich dann vergangene White Dwarfs und deren Spielberichte, wo halt so ein Fallen in irgendwie einer eigentlich loyalen Truppe drin war und die Dark Angels trotzdem angegriffen haben. Ich fand das irgendwie ganz witzig als Ding, weil es ist einfach wichtiger als ja, die Menschen, die loyalen imperialen Diener, die da um ihn rumstehen, zu schonen. Das fand ich irgendwie ganz witzig.
Ja, safe. Ja, und man könnte halt sagen, dass sie so einer der geheimnisvollsten, stolzesten, aber auch tragischsten Orden des gesamten Imperiums sind. Und ja, ihre Geschichte ist halt sowohl die von Ruhm, großen Siegen, aber halt auch eines großen Falls und halt von dieser Angst, sich nicht ihren Verbündeten öffnen zu können.
Ja. Hast du so einen Blood Angel, der einen Dark Angel fragt, sag mal, habt ihr eigentlich ein total dunkles Geheimnis? Und er so, nein. Und er so, wir auch nicht.
Das wäre witzig gewesen, Best wenn Buddies. Du jetzt ja gesagt hättest. Haha. Aber wir haben das ja auch nicht.
reingefallen.
Ja, stimmt. Da musste ich jetzt auch gerade wieder dran denken, irgendwie, wo wir von Imperium Secundus gesprochen hatten und diesen kleinen süßen Wolfsrüdelchen, die ja die Primarchen umschwärmten und wie leider dieses kleine Wolfsrudel mit den Blood Angels mitgezogen ist und dann leider, als der Engel des Blutes kam, ein bisschen tot gemacht wurde. Jo, hups. Dunkles Geheimnis. Fand ich witzig. Ich halte es fast für sinnvoll, wenn wir jetzt hier einen Cut machen, meine lieben Leute. Wir sind bei 2 Stunden und ja. Ich denke, wir haben noch genug Potenzial, vor allem für die noch mindestens eine weitere Folge und da habe ich auch ehrlich gesagt voll Bock drauf.
Ja.
Ich mag die Dark Angels, ich finde halt deren Art und Weise richtig, richtig gut und vor allem halt auch deren Vielfältigkeit. Und wir wissen alle, es ist die Death Guard und damit bleibt's. Witzig, dass jeder von uns hat eine andere, ne? Fraktion auf Nummer 1. Ach nee, stimmt gar nicht. Auf Nummer 1 war Death Guard von uns allen.
Loyalty is its own reward.
Okay. Also, an dieser Stelle führe ich einen Monolog. Nein. Lasse niemanden mehr zu Wort kommen.
Nein. Also die 4. Legion hat ja Hazard Stripes. Und ich würde sagen, Hazard Stripes schlägt Schachbrettmuster.
Hazard Stripes sind auch auf total vielen Böden gemalt. Ja, Schachbrettmuster nicht.
Ich hab ja, meine Figuren stehen auf Hazard Stripes.
In Eschweiler, hier, ja.
In Eschweiler.
In diesem kleinen, knöseligen Uselspark, direkt hier am Bahnhof, ne, am Talbahnhof. Da ist ein Schachbrettmuster, da ist Schachbrett auf dem Boden. Ja.
Ne? Ja, hör mal. Heißt das eigentlich, wenn man
Was jetzt?
Nee,
schieß los.
Was, jetzt? Nein.
Später.
Du hast jetzt die Chance, ihn zu beleidigen. Und er ist weit weg. Kann ich nicht hauen.
Er ist meistens weit weg.
Ja, leider. Ja, leider. Um es zu verdeutlichen, also meine Figuren stehen, also die Death Guard meine ich natürlich, die stehen auf schwarz-gelb gestreift, also auf den Böden. Diese Böden sind gemacht aus Iron Warriors, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe da was gehört von.
Ich hab's in der Death Guard-Folge schon gesagt, Death Guard sind doch eigentlich auch nur möchte gern Iron Warriors. Ist doch so.
Wow. Da haben wir es wieder, die alte Fehde.
Das ist ja, wie war das irgendwie? Jede Space Marine Orden möchte ja eigentlich Ultramarines sein, ne? War doch, wer sagte das? Ja. Was? Das ist hier von einer der Games Workshop Granden, sagte das mal, der selber, ich weiß, ich habe vergessen, wer es war. Aber das ist offiziell, ja. Das stand.
Der ist hoffentlich ein bisschen tot.
Das war Lore-Text in einem Space Marine Codex. Irgendwie alle Space Marine, ne? Weil die Ultramarines ja die allerbesten sind, bla bla bla.
Aber guck mal, wenn es darum geht, einen Homebrew-Orden zu machen, das soll möglichst edgy sein, ja, dann läuft es doch eigentlich immer auf eine gemischte Gensaat aus Dark Angel und Space Wolves.
Oh mein Gott.
Oder nicht?
Wolf.
Oh mein Gott.
Das ist doch der Endgegner. Und dann stellt euch vor, weil ich hab da noch was in Planung. Stellt euch einen Orden vor, der sowohl großen Wert auf Skriptoren legt und auf Schwebos. Und der oberste Skriptor hat so durch seine psionische Macht so vier Schwebos, die immer so über ihnen so eine Halbkreisformation schweben. Aber mehr will ich nicht erzählen.
Ich hab grad ein Pipi in die Hose gemacht.
Da kommt Schwebo mit seinen Schwebos, Alter.
Und dann hat er so einen langen Bart mit so auch so geflochten drin. Aber auch eine Kutter. Ist
und
halt
hört,
so, ne?
Hört nur Musik für Viking, Top Kings and Queens.
Das ist einfach superior.
Also,
trinkt er da immer Getriebeöl.
Was auch sonst.
Um es mit den Worten meines Sohnes zu beenden, Bomber klatsche ich weg mit meinem Death.
Heißt der Orden Wolf Angels?
Wangels.
Wolfen of Death. Wolfen of Secrets Death.
Klingt wie ein Motorradclub.
Secret Wolves.
Oh Mann.
Ja. Nein, Spaß. Ich mag auch. Ich finde
Space Wolves. Das Problem ist, dass das wurde jetzt ausgesprochen. Das heißt, dass diese Energie schwebt jetzt hier irgendwie um uns herum und irgendjemand wird das jetzt bauen.
Ja.
Ey, ich mach das. Ich hab das fest vor, irgendwann diesen Orden zu erfinden.
Oh.
Jeder Sergeant ist ein Skriptor.
Ja, meine Armee heißt dann Secret Death Wolves. Definitiv.
Ja, bis gerade. Okay.
Wie gesagt, der oberste Ordensmeister ist halt Skriptor Peter. Skriptor Peter. A.k.a. Skriptor Schwebo.
Skriptor Schwebo, das ist geil.
Bis gerade hat es Spaß gemacht. Finde ich gut. Das ist genau der Richtige.
Ja. Jetzt müssen wir cutten.
Nee, super. Ey, ich freue mich sehr. Ich habe gerade ein Déjà-vu, Funky. Ich freue mich sehr auf den Umbau. Ich bin gespannt.
Ja. Ich mich noch nicht, aber
es wird bestimmt
schon einen Plan werden. Dafür, wie du die. Hast du schon einen Plan, wie du die fliegenden Schwebos darstellen willst?
Nee, das hab ich auch gerade ein bisschen erfunden. Also ich weiß nicht, ob ich das wirklich so mache. Jetzt muss es passieren.
4000 Punkte.
Das ist im Internet.
Geht super.
Ja, muss man sich mal überlegen, wie das irgendwie gut ginge. Man muss halt irgendwie so eine Energie halt wahrscheinlich darstellen, die hält, ne? Weil sonst geht es halt nicht so richtig. Oder halt Stäbe, aber die würde man ja sehen. Das ist halt ein bisschen blöd.
Ihr seht dann Fotos vom Umbau in der Slideshow. Freut euch schon mal darauf.
Ja, so in 100 Folgen ungefähr in der Slideshow.
Ja, geil.
Ich muss ja erstmal noch Dark
Angels. Ja, apropos bringen. Dark Angels, wir sind am Ende dieser Folge.
So, von Teil 1.
Und, von Teil 1.
Dann
machen wir das nächste Mal weiter mit der Kampfdoktrin, abgefahrenen Kampfformationen, dem Hexagrammatron-System und vielen weiteren, im Englischen würde man sagen, Shenanigans. Ich mag das Wort.
Geilen Scheiß.
Musikwünsche. Wie sieht's denn da aus?
Ja.
Also,
ich hab
was, das hat nichts mit Dark Angels zu tun.
Dann darf es nicht. Okay.
Also ich würde mir gerne den Titelsong der ersten Staffel True Detective.
Oh, gut.
Far From Any Road von The Handsome Family wünschen.
Fantastisch.
Weil ich finde, das ist so Musik, die ist richtig geil, wenn man jetzt gerade so, wenn die Sonne noch so ein bisschen am Himmel steht, wenn man so durch die Gegend fährt, also vor allem übers Land, in Städten kann man das natürlich auch machen, aber auf dem Land ist geiler. Sowas hört man dann mit so Fenstern.
Ja, das ist schon ziemlich, ziemlich gut. Das ist eine sehr gute Wahl.
Ja, aber hier ist dunkel.
Da macht ja nichts.
Ja, hier ist auch
lang. Ja, auch.
Aber, ach so, sorry.
Aber morgen ist ja wieder hell.
Das Lied, hoffen wir es. Ne? Ich hoffe, wir haben alle irgendwas geopfert, damit der Sonnengott Huitzilopochtli uns morgen wieder mit Sonne bedenkt.
100%, ja, dann checken wir Wetterbericht.
Ja, voll. Gut. Okay. Ich würde gerne einen Musikwunsch ausrichten an tatsächlich, das haben wir jetzt heute nicht besprochen, die werden wir nächstes Mal besprechen. Aber dafür steht auf jeden Fall die Legion für Zerstörung. Und deswegen gibt es von mir einmal den Musikwunsch Destroyer von Static X.
Ja.
Genau.
Sehr schön, das klingt doch super. Dann würde ich mal direkt noch so ein Brett hinterher schieben, was quasi ähnlichen Graben musikalisch fräst, wie halt dieses Zerwürfnis zwischen Dark Angels und Fallen, und zwar von Dark Throne Divided We Stand. Ziemliches Brett, meiner Meinung nach, aber das hätte ich gerne auf der Playlist. In der Playlist.
Hervorragend.
Attacke.
Ja. Und ich hätte gerne zwei Lieder, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Und zwar hätte ich zum einen gerne den Titel, meine Güte, das ist gerade im Hintergrund Soda Stream, Kind ist wach geworden. Ich hätte gerne dieses Geräusch, hätte ich gerne für dieses Playlist.
Nein. Das klang gerade, als irgendwie bei dir auch gerade der Warp aufgeht.
Irgendwelche Tentakel
das kommen. Das war's mit Dennis.
Aus nicht-euklidischen Winkeln.
Oh, rette mich!
Eine Fliegersirene.
Yeah. Yeah, yeah, Cthulhu-Tang. ich hätte gerne einmal den Opener zum Film The Rock. Klassiker von, wie heißt er hier? Dingsbums.
Scorpions. Ist
das ein Roland Emmerich-Film? Ich glaube schon. und natürlich Know Your Role von The Rock. Das ist die Entry-Musik von unser aller Lieblingsschauspieler, / Wrestler. Jawohl.
Geht klar. Zieh mal auf.
Geilo. Skriptor Peter, ich bedanke mich für deine Anwesenheit, dass wir hier...
Bedanken uns.
Dass
wir
du hier viel Zeit
wir bedanken uns für deine Anwesenheit.
Ja, immer wieder gerne.
Hat mir großen Spaß gemacht.
Vielen Dank für die Einladung. Und danke, dass ihr mich jetzt auch mal ins Hauptprogramm gelassen habt.
Gerne. Ja,
gewöhnlich nicht dran.
Nächstes Mal wieder, ne? Wir müssen ja noch mindestens eine Folge hiermit nochmal abreißen und.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, und für Lionel Johnson dann vielleicht auch nochmal gucken.
Das würde Sinn machen.
Gerne.
Nice.
Ja, dann. Ich hoffe, ihr hattet alle viel Spaß. Ich hatte sehr viel Spaß, habe auch wieder was gelernt, weil, wie gesagt, Dark Angels waren durchaus eine Bildungslücke von mir. Ich werde jetzt noch hier den Teppich reinigen, bevor meine Frau morgen früh wach wird. Der ist nämlich neu und ich habe hier gerade drauf geblutet. Naja, und dann muss ich gucken, wie das wegkommt. Sonst gibt es total schlimm Ärger.
Okay. Und noch mehr. Nimm Mineralwasser.
So. Oh. Ja, ich hab Gallseife. Kaltes Wasser und sogar Gallseife.
Raufpinkeln. Ich habe gehört, das soll auch helfen.
Boah, cool.
Rotwein. Ja, eine ganze Flasche Rotwein reinkippen. Da fällt das nicht mehr auf.
Den einen Fleck mit dem anderen Fleck.
Ja, ja, so ganz einfach. Ne?
Ein Feuer mit Feuer bekämpfen.
Schwarz einfärben.
Das weiß jeder.
Der Teppich, den ich gestern noch weiß, rede nicht. Der war schon immer schwarz.
Ja, das ist...
Für mehr Einrichtungstipps folgt uns weiterhin und auch hört uns weiterhin zu.
Alles klar.
Wir wissen, wie es geht.
Dann.
Oder auch nicht. Lebt wohl.
Tschüss.
Tschüss.